Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus
Gelsenkirchen. Und wir heißen euch ganz herzlich willkommen, geht gut los, zu einer Folge mit einem Gast, zu einer Stammtischfolge. Und zwar haben wir uns eingefangen, kann man schon beinahe sagen, den lieben Cornelis. Hallo Cornelis.
Hallo Flo und Marc. Aus Göttingen, viele Grüße.
Vielleicht rede ich heute einfach auch gar nicht mehr, ich mache einfach nichts mehr. Ich habe schon Sachen einfach umgeworfen von. Ja, einfach Gestik, ich mache das Pepper-Tonie.
Gestik ist auch schlecht für Sachen um. Wirf einfach alles um, dann ist es wenigstens safe.
Ja, genau, es ist wahrscheinlich so der sicherste Weg. Ja, wir haben dich aus diversen Gründen haben wir dich heute eingeladen und es ist wunderschön, dass du da bist. Wir haben dich nämlich getroffen auf dem letzten Podcamp.
Das ist noch gar nicht so lange her, ne? Das war im Januar.
Diesen Jahres tatsächlich.
Ja. Ich hätte es im März gesagt.
Hätte ich jetzt auch, aber ich weiß
oder vielleicht Februar.
Ich hätte letztes Jahr gesagt tatsächlich, aber es war glaube ich dieses Jahr.
Nein, es war dieses Jahr.
Es war dieses Jahr, genau.
Das Wetter war schlecht, es war kalt, aber es war glaube ich nicht Januar. Naja.
Genau, so.
Ich tippe auf März.
Und da haben wir dich getroffen und du bist ja nun kein Unbekannter in der Podcast-Szene. Es mag aber durchaus sein, dass unsere Hörerinnen vielleicht gar nicht unbedingt wissen, wer du bist. Deswegen wäre es schön, wenn du einfach mal so ein, zwei Sätze zu dir sagst.
Genau, man kennt mich aus drei Formaten. Das historisch am längsten laufende Format ist Schöne Ecken. Das ist das, wo wir draußen rumlaufen und Geräusche mit aufnehmen, Fotos machen und versuchen, über Architektur, Stadtkultur und zuweilen auch Lokulisches, also alles, was mit Essen zu tun hat, zu sprechen. Eigentlich reden wir über das, was das Leben lebenswert macht, also alles, was schön ist oder eben auch nicht so schön. Wir beschweren uns gerne über Orte, die eben nicht schön sind, um herauszufinden, was eigentlich, ja, was macht schöne Städte, was macht Urbanität aus. Ich wollte immer Architektur studieren zum Radio, hat beides nicht geklappt. Also mache ich einen Podcast über ja, Architektur und Geräusche. So könnte man das vereinfachen. Auch hören oder zurzeit nicht so viel leider aus privaten Gründen kann man mich im Anycast. Das ist ein, sagen wir mal, Boulevardformat oder auch Laber-Podcast. Der Fachpodcast für Heimat, Recht, Bahn und Moral ist der Untertitel. Und
ich glaube, Flo kennt das noch nicht.
Nee, ich kannte das tatsächlich nicht. Heimat, Recht, Bahn und Moral. Das genau. Ist
aber die, ja.
Quite a lot auf einmal.
Ja, aber die Bahn wurde ausgelagert in die Bahnhelden, die ich mit Dennis Mohrhardt zusammen mache.
Und das ist dann das dritte Ding. Viel.
Genau, das ist das dritte Ding. Liegt leider auch eben noch aus privaten Gründen, aber zumindest da sind die nächsten Folgen geplant. Da reden wir aber nur über Bahn und Bahnfahren ist etwas, was ich auch sehr gern tue, da ich in Göttingen wohne und in Hannover arbeite. Dort wiederum an der Uni, nicht als Beamter, wie wir vorhin schon hatten, sondern als Angestellter im öffentlichen Dienst. Mache dort E-Learning. Also ich bin für den gesamten Bereich E-Learning verantwortlich. Das sind Lernmanagementsysteme, digitale Dokumente, Vorlesungsaufzeichnungen, ganz viel Video, also was mit Medien. Mhm. Mach gern was mit Medien. Wenn schon nicht Radio, dann irgendwie wenigstens sowas an der Uni.
Da gibt es, glaube ich, auch einen Podcast, der genauso heißt. Irgendwas mit Medien.
Ja. Ja.
Ich weiß, Cornelis, dass wir bei dem Podcamp da im Unperfekthaus, ich glaube, da haben wir zusammengestanden irgendwie, ne? Im Flur und haben ein bisschen gequatscht. Oder waren wir ja. Das nicht? Doch, das waren wir, ne?
Das waren wir, nachdem ihr eure Aufnahme gemacht hattet. Das war Gretchenfrage Plus. Jetzt vergesse ich den Namen immer von dem
Mythos Lust der Frau. Genau. Und wir haben die Folge untertitelt mit Fromm Ficken. Ich finde das immer noch.
Das war schon. Ja, nee. Das war halt der erste Kontakt, dass das auf dem Whiteboard prangt und ich mich gefragt habe, was geht da ab?
Ja, ich glaube, dass dieser Gedanke oder diesen Gedanken hatten relativ viele, die da waren.
Das war gutes Marketing.
Ja, ein bisschen. Ja. Ich glaube auch. Es gibt kein schlechtes Gerede.
Nee. Weil es da wiederum auch noch private Gespräche gab mit einem netten anderen Menschen, die mich ein bisschen gebunden haben, konnte ich die Folge erst später nachhören, bin aber irgendwie doch im letzten Drittel oder letzten Viertel oder letzten Zehntel reingekommen. Ich habe irgendwie eine Sache sofort gedacht, Mensch, das sind ja irgendwie mal schlaue Theologen oder einfach mal sympathische Menschen, die einen Blick haben auf Glaube, Religion, der mir, muss ich gestehen, neu war. Ich habe das irgendwie immer anders erlebt und da kommen wir vielleicht noch gleich zu oder sehr wahrscheinlich. Und da kamen wir ins Gespräch und ich habe ja durch euch auch einen tollen Kontakt bekommen oder wir haben den bekommen für das Schöne Ecken-Format. Wir waren nämlich auf Schalke unterwegs mit auch einem Theologen und den würde ich auch noch gleich mit reinwerfen in das Paket schlauer, moderner vielleicht auch Theologe oder moderner Mensch, der Glaube einfach mal anders versteht. Also auch da nochmal der Plug, die Folge könnte jetzt schon raus sein. Ist auf jeden Fall im September veröffentlicht. Schöne Ecken auf Schalke. Eine tolle Kombination aus Architektur, Glaube und was Menschen empfinden, die in diesem Stadion performen müssen. Kann man zusammenfassen. Aber Bottomline ist, ja, Menschen, die glauben, einfach mal modern, anders, offener sehen. Und eben auch einen vom Ficken Podcast machen. Das spielt da ein bisschen mit rein. Das, ja, das finde ich sehr progressiv.
Ja. Ja, da sind wir eigentlich, glaube ich, auch schon so ein bisschen schon fast im Thema. Also wir haben, ich erinnere mich, dass wir uns unterhalten haben darüber, worüber wir denn eigentlich reden wollen. Das ist ja immer so, man denkt sich auch, man könnte mal eine Folge zusammen machen und dann steht die Frage im Raum, ja, worüber denn eigentlich konkret? Mhm. Und dann hattest du diesen schönen Satz gesagt, dass es dir bisher noch nicht allzu häufig passiert sei, dass du intelligente Menschen aus dem religiösen Bereich getroffen hättest.
Ja.
Und da habe ich so gedacht, okay, das können wir einfach mal als Anfangsstatement nehmen.
Ja.
Und mal gucken, was da so draus sich entwickelt.
Ich merke natürlich, ich schmeiße jetzt Theologen und gläubige Menschen irgendwie auch wieder in einen Topf. Das ist nicht unbedingt richtig, aber das ist mir schon klar.
Ja.
Nicht jeder Mensch, der glaubt, ist gleich Theologe. Und ich
weiß
gar nicht, ob jeder Theologe auch in dem Sinne glaubt.
Nee, das gibt's glaube ich auch. Also ich habe damals in Münster an der Uni, da rannten schon so ein paar Leute rum, die das Interesse halber machten. Also ich meine, das unvergleichlich cool, ach ja, der Marc
zum Beispiel. Zum Beispiel.
Das unvergleichlich coole am Theologiestudium ist dass, dass es eine unheimliche Breite abdeckt. Ne? Also man lernt erstmal, das größte Fach im Grundstudium ist Philosophie, da lernt man erstmal irgendwie geradeaus denken, dann kriegt man vernünftiges Geschichtswissen vermittelt, ne, über Einleitung AT, Einleitung NT und die ganze Kirchengeschichte. Mhm. Also man erkennt große Linien in der kulturellen Entwicklung und jetzt also nicht irgendwie mal über 50 und 100 Jahre, sondern irgendwie auch mal über 1000 und über 2 und 3 und 4 und 5000 Jahre hinweg. Man lernt Sprachen kennen, zwangsläufig, ne, auch alte, moderne auch, ne, weil vielfach die Literatur, also zum Beispiel Kirchengeschichte der Antike, haben halt vor allem Franzosen veröffentlicht und da ist nicht alles übersetzt. Also wenn du da irgendwie tiefer einsteigen willst, dann musst du ein bisschen lesen können, so. Jetzt sind Fachtexte ja immer nicht so schwer zu lesen, weil wir ein begrenztes Vokabular haben. Aber dann lernst du eben auch alte Sprachen, ne? Klar, irgendwie Latein und Griechisch und dann Hebräisch. Und Hebräisch ist eine Sprache, ist eine semitische Sprache, die funktioniert mal komplett anders als unsere Sprache, völlig anders. Es gibt keine Zeiten in dem Sinne. Es gibt keine Deklination, so wie man das kennt, vom Deutschen oder aus slawischen Sprachen oder vom lateinischen Griechischen und so. Und das ist etwas, was echt, also Theologie als Studium einfach nur von dem, was einem an Wissen und Info vermittelt wird, kann schon ein Weltenöffner sein, so, ne? Und das nehmen manche Leute auch wahr, abgesehen davon, dass ich auch an der Fakultät ein, zwei Kopftuchmädchen regelmäßig gesehen habe, ne?
Ja, durchaus.
Die dann halt Theologie studieren, aber sicher nicht im christlichen Sinne Gläubige sind, ne? Sondern halt so erkennbar Moslems sind.
Finde ich auf jeden Fall beeindruckend und ich muss gestehen, dass ich mich damit einfach lange Zeit nicht beschäftigt habe, vielleicht auch aus einfach meiner Biografie raus, dass ich einen großen Bogen gemacht habe und alles, was nur entfernt nach Glauben riecht oder schmeckt. Und bei uns waren halt die Theologen immer im Nachbargebäude, das war irgendwie immer bedeutend staubiger und komischer und seltsamer als der Rest und das hat dann auch für mich gereicht zu sagen, ja, das sind alles die Pastoren, die machen da. Die gehen später in die staubigen Kirchen und reden staubiges Zeug. Und dass das nicht stimmt, muss ich gestehen, weil ich einfach nicht hingeguckt habe, habe ich erst so jetzt ja mit durch euch vielleicht entdeckt und auch durch diesen tollen Podcast, den wir da auf Schalke aufgenommen haben.
Also man muss fairerweise sagen, natürlich sind Theologen Gaga. Also die sind komplett kaputt, also kaputt nicht, aber komplett ein bisschen schräg schon, das ist einfach so. Also überhaupt schräge das.
Menschen sind super.
Ja, aber also ist mit dem Staubigen, ich habe kurz an unsere Bibliothek gedacht, also du, wenn du da reingehst, dann, also ich kann den Geruch nachvollziehen. Ja.
Aber ehrenhalber muss man sagen, ist alles nicht so schlimm wie bei den klassischen Philologen. Da ist es am schlimmsten.
Ja, das ist allerdings wahr, das stimmt.
und es gibt natürlich auch das, was du irgendwie mit staubiger Theologie beschrieben hast, ne? Und die dann später in staubigen Kirchen staubiges Zeug reden, das gibt's auch. Das war Das habe ich dann, als ich Theologen von anderen Fakultäten kennengelernt habe, auch so ein bisschen erahnt. In Münster war es halt immer so ein bisschen anders, weil das in den 70er und 80er Jahren echt auch eine Hochburg der progressiven, man muss ja sagen, dezidiert, also politisch jetzt eher so links gelagerten Theologie war, ne?
Schon
also
sehr.
Befreiungstheologie war ganz groß, ne? Also haben wir auch mal eine Folge übrigens dazu gemacht.
Ja.
Und dann politische Theologie mit Metz und so, und das sind also das war schon immer, also ich weiß noch, dass als ich da anfing, in Münster, da war immer noch ein Graffiti, also eine Schmiererei an der Wand der Fakultät direkt neben dem Haupteingang. Mhm. Da hat jemand hingesprüht, keine BRD-Hilfen für Priestermörder in Ecuador.
Ja, okay.
Das muss also aus den frühen 80ern noch gewesen sein. Das.
Ich bin so selten in Münster gewesen. Das klingt aber auch stark nach Göttingen. Jetzt so, ja, da, glaube ich, vergleichbar die Stelle ein bisschen. Theologie weiß ich jetzt nicht drüber, aber ist sympathisch, ja.
Göttinger Theologie kenne ich auch nicht, aber ja, aber das ist so, also man muss auch, das ist einfach tatsächlich der Eindruck, wobei, wenn man sich anguckt, wer alles schon mal in Münster gelehrt hat, Ratzinger zum Beispiel auch, ne?
Ja, mal kurz.
Ja, war nur kurz, aber ich glaube, es war auch anstrengend für ihn.
Kaum, dass der Papst war, hat irgendjemand eine komische Plakette an das Haus, wo er da irgendwie ein Dreivierteljahr gewohnt hatte. Dann ist ja egal, lassen wir das. Das sind jetzt so unsere persönlichen Erfahrungen.
Entschuldigung, genau, wir gleichen hier völlig ab.
Mit dem Theologiestudium, aber eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, als wir da zusammenstanden auf dem Podcamp, da hattest du eben auch erzählt, dass du eher, sagen wir mal, abstoßende Erfahrungen gemacht hast, was dann dazu geführt hat, dass du halt auch diese spezielle Einstellung oder diesen Blick auf Religion hast, der jetzt vielleicht ein bisschen verengt ist, oder weiß ich nicht. Oder war. Ich
muss mal ganz kurz nachfragen. Ihr habt katholische Theologie beide, ne?
Mhm. Ja, das ist so.
Weil meine Erfahrung, das habe ich, glaube ich, auch gesagt, ist eher so fundamentalistische evangelische Menschen, die sich in einer seltsamen eigenen Glaubenslogik innerhalb einer normalen evangelischen Kirchengemeinde zusammengefunden haben und diese so ein bisschen, ich weiß nicht, unterhöhlt, aber so für sich genutzt haben. Das ist so meine Jugenderfahrung von, ich weiß nicht, wann mich meine Mutter zum ersten Mal damit hingeschleppt hat. War ich da schon 10? Ist auch nicht so ganz wichtig. Auf jeden Fall habe ich meine ganze Jugend- und Teenagerphase, die eigentlich prägend ist, wöchentlich mehrfach in so einer Gruppierung verbracht. Mhm. Und was ich, glaube ich, auch noch vorgespräch gesagt habe, das, was ich so eigentlich im Kopf behalten habe, ist vor allen Dingen Angst.
Mhm.
So eine Angstlogik, die dieser gesamten, was ist das? Ist das eine Theologie? Ist das eine Lehre, die man da gehabt hat, ne?
Also wie ging die?
Werte.
Genau, wie ging die so? Was war das, was du erlebt hast, so, wenn du das versuchen würdest zu charakterisieren?
Also, ja. Das interessante Ding, dass halt Sünde ein ganz, ganz zentraler Begriff war. Und dass die stets geschehene Sünde uns, auch gerade uns jungen Menschen, wirklich sehr eingehämmert oder einfach beigebracht wurde. Es war halt auch, wie es Religionen sicherlich oft sein können oder einfach auch vielleicht sind, oft sehr manipulativ und sehr, sehr, ich will jetzt nicht sagen Gehirnwäsche, aber es ging durchaus in die Richtung.
Hast du ein konkretes Beispiel? Das ist immer cool.
Also, es ging halt in die Richtung, dass man sündigt eigentlich die ganze Zeit und das auch im Kopf. So, und konkretestes Beispiel ist eigentlich, dass du als 14-jähriger Mensch, der ich dann irgendwann war, natürlich auch gelegentlich mal irgendwelche Frauen vor deinem geistigen Auge entblättert hast.
Mhm.
So, das war Sünde.
Mhm.
Hätte ich das getan, hätte ich sofort um Vergebung beten müssen.
Mhm.
Und ansonsten wäre ich in die Hölle gekommen. Und ich weiß, dass meine Jugend durchaus, und ich war einfach jung und in sowas reingewachsen, geprägt war von der Angst vor der Hölle. Und zwar massiv. Es wurde sehr oft über Hölle gesprochen, über auch die schlimmen Passagen der Offenbarung, was da alles so
beschrieben
wurde.
Nur so, um das vielleicht auch ein bisschen zu bildlicher darzustellen. Also wie muss ich mir das vorstellen? Ihr seid also dann in das Gemeindehaus der evangelischen Gemeinde, deine Mutter und du. Und dann saß da irgendjemand und der hat euch das so erzählt? Oder also, war das ein Kreis? Oder?
In der Familie oder in der Gruppe selber?
Es war ein Kreis, ich würde den Namen jetzt hier nicht nennen wollen, ein Ort,
weil
das auch noch Bekannte sind. Also es war im Prinzip eine Gruppierung, die sich getroffen hat, einmal pro Woche und sowas wie einen eigenen Gottesdienst gemacht hat. Im Gemeindehaus, nicht in der Kirche. Der ging dann ungefähr eine Stunde, anderthalb mit mindestens 45 Minuten, man könnte sagen, Predigt, Auslegung, Gespräch, was ich als äußerst belastend und meist einfach nur auch langweilig empfunden habe. Aber natürlich war da immer auch Inhalt drin.
Ja.
Mit ein bisschen Gelegen drumherum. Weiterhin gab es eine Jugendgruppe, die sich jeden Samstag getroffen hat, wo das Ganze quasi in ähnlicher Form für Jugendliche ja, bisschen moderner, Anführungszeichen, ein bisschen kürzer, eben auch wieder ähnlich abgefahren wurde. Und Gebetsabende, und ich glaube, die waren auch lange Zeit am Kindergottesdienst beteiligt. Und da war ich natürlich nicht mehr, weil ich zu alt war. Und irgendwo auch mit in, als Kirchenvorsteher in der einen Organisation der Gemeinde. Also es war so ein bisschen da so reingeflanscht, aber alles, also ich waren wenige Menschen in der Gruppe, die ich jetzt als Gemeindemitglieder gesehen hätte, vor allen Dingen, weil die meisten eben nicht aus dem Ort kamen. Das war quasi schon so eine Freikirche innerhalb einer evangelischen Gemeinde mit Zugereisten, die dann eben sich dort getroffen haben. So.
Also war das auch schon, das waren halt auch Leute, die sich speziell für diese Art des Kircheseins irgendwie so zusammengefunden haben.
Genau. Waren auch als Sekte verschrien. Also in dem Dorf, wo das Ganze stattfand, hatte ich dann auch Klassenkameraden später, die das dann quasi aus ihrer Außenperspektive so ein bisschen beschrieben haben. Das war dann so die Sekte, hat man schon mal gehört. Trotz evangelischer Gemeinde drumherum. Genau.
Und ich will da jetzt gar nicht jetzt irgendwie in rechtliche Thematiken abtauchen, aber nur um es zu verstehen. Die evangelische Gemeinde hätte ja sagen können, ihr könnt das ja gerne machen, aber nicht in unserem Gemeindehaus. Wurden die geduldet, wurden die gemocht oder wie war das Verhältnis zu der evangelischen Gemeinde?
Ich glaube, also das habe ich nie ganz durchdrungen, weil es mich auch nicht so direkt nicht interessiert hat, aber mitbekommen habe ich schon, dass die, glaube ich, sehr willkommen waren, weil da waren ja Leute, die was gemacht haben. Und da sie eben auch mit dem Kirchenvorstand waren, ich weiß nicht, in der Mehrheit, aber das eben auch mit geprägt haben und dafür gesorgt haben, dass das ging. Das hat sich dann irgendwann mal, glaube ich, auch zerlegt und existiert auch nicht mehr.
Ja.
Aber lange Jahre hat es, glaube ich, die Gemeinde sehr begrüßt, dass da so ein aktives Gemeindeleben war. Ich denke, das war die Sichtweise der normalen, in Anführungszeichen.
Okay. Aber was die Gemeinde, wenn ich das jetzt verkürzt wiedergebe, was ich bis jetzt verstanden habe, also sagen wir mal, diese Gemeinde hatte halt eine Theologie, die Mangel oder Sünden zentriert war.
Genau,
mehr also oder Gruppe weniger.
In der Gemeinde.
Und man muss also,
ja, genau. Der Kreis hatte diese Theologie und die Gemeinde hatte natürlich ihre normalen Gottesdienste, die waren wahrscheinlich anders geprägt. Weiß ich nicht, da war ich nie. Genau, und diese Gruppe hatte eben die Sünde als zentrales Motiv, die Vergebung als das, was ich ständig tun muss, das Zeugnis geben war eben auch ein sehr wichtiges Element und die ständige Hoffnung darauf, dass dieser Gott, der in meiner Empfindung nach nie geantwortet hat, Vergebung erteilt. Oder
also ist wie so ein Hamster im Rad, muss ständig leisten und weiß aber nicht, ob das genug ist, was du leistest.
Genau, richtig. Also Beispiel wiederum die Frau, die ich in meinem Kopf nackt ausgezogen habe, dann spreche ich ein Gebet, bitte lieber Gott, das habe ich jetzt nicht so gemeint, könntest du das vielleicht verzeihen, ich mache es auch nie wieder. Und während ich das bete, sehe ich eine andere Frau und dann muss ich ja schon wieder ran. Während er überhaupt nicht geantwortet hat und überhaupt kein emotionales, kein Befreiungsgefühl entsteht, das, wie ich dann irgendwann auch später mal gelernt habe, hey, katholische Beichte, da sagt wenigstens jemand so, ist jetzt gut, ist gestrichen. Ne? Und das ist halt nie passiert. Und
ja, deswegen, natürlich nicht.
Lebte ich als junger Mensch unter einem permanenten, ja, schlechtes Gewissen, Angst, was auch immer, das nicht richtig zu machen. Dazu kam noch ein schlechtes Gewissen, nicht Zeugnis zu geben, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Ich war zu schüchtern oder ich fand das vielleicht auch in meinem Herzen nachher ziemlich doof oder nicht zu mir passend, hatte das aber für mich nicht formuliert. Ne? Zeugnis geben würde bedeuten, sich innerhalb dieser Gebetsabende oder diesen internen Gottesdienst nach vorn zu stellen und wirklich vor der versammelten Mannschaft zu sagen, ja, ich habe schlimme Dinge getan, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, wieder zu viel Alkohol getrunken und dann habe ich gebetet und dann habe ich das totale Erweckungserlebnis verspürt und jetzt ist alles gut und ich gebe euch jetzt dieses Zeugnis, um euch Kraft zu geben, das könnt ihr auch. Und ich meine, was haben denn die da erlebt? Wovon reden die denn da? Wie kann denn das sein? Ich meine, und ich habe ja auch gesehen, ja, die haben dann irgendwie auch wieder ihre Fehler gemacht, ne? Trotz aller Bekenntnisse, dass es jetzt mal gut wäre. Ne? Also es ist so ein Betrieb so, dass ständig alle gesagt haben, jetzt hat sich mein Leben aber wirklich mal verändert, weil ich Vergebung erfahren habe, weil Gott irgendwas Tolles getan hat für mich. Und dann ist es doch wieder genauso weitergelaufen. Und das fand ich alles sehr komisch. Und gleichzeitig war ich aber in dieser Angst, einerseits in die Hölle zu kommen und gleichzeitig unter dem Druck Zeugnis zu geben und natürlich auch, das war vielleicht der dritte Punkt, zu missionieren. Man sollte ja rausgehen und seine Klassenkameraden überzeugen, dass es eine tolle Lehre ist und die mitbringen, was ich mich einfach voll nicht getraut habe oder es mir auch einfach total peinlich war, wenn die schon sagen, das ist halt die Sekte im Dorf.
Wow, das ist ganz schön krass.
Finde ich auch. Also
wie bist du denn da rausgekommen?
Ja, das ist eigentlich witzig, weil das war so überraschend simpel. Ich bin zu Hause ausgezogen. Das war zum Zivildienst.
Ja.
Und in meiner Erinnerung, ich war, glaube ich, 19 oder 20, der Tag, an dem ich zu Hause ausgezogen bin, meine erste eigene Wohnung hatte, habe ich aufgehört zu beten, bin da fast nicht mehr hingefahren und hatte damals für mich gesagt, ich mache das erstmal nicht, um zu gucken, wie sich das anfühlt. Mhm. Und vielleicht finde ich ja irgendwann für mich eine Form von Glauben wieder. Das ist bisher nicht passiert, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich habe das einfach weggelegt,
ja,
durch Auszug. Und da hat auch keiner mehr gesagt, du musst da hin. Und diese Menschen waren dann einfach auch nicht mehr in meinem Umfeld. Und ein Jahr später begann das Studium und da habe ich eben auch einfach neue Menschen kennengelernt, andere Denkweisen kennengelernt, vielleicht überhaupt erst denken, argumentieren, ja, reflektieren gelernt, was dann so einen langsamen Prozess ausgelöst hat, letztlich bis heute. Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich damals war, aber ich merke schon, dass bestimmte Dinge, was ich auch Blick auf Ehe, Beziehungen und so weiter, das natürlich auch, muss man am Rande sagen, kein Sex vor der Ehe. Natürlich nicht, ne? Und wäre ganz schlimme Sünde.
Mhm.
Ja. Aber jede Sünde war schlimm. Es gab da keine Abstufung. Es gab schlimme und schlimmere, aber Hölle war immer. Ne?
Genau. Also ja, das ist, meistens geht es nur um die Zeit, die du in der Hölle verbringst, ob jetzt 3000 Jahre oder 4.
Ja.
Oder so.
Das nicht.
Ja, so, also man muss jetzt mal sagen, oder ich möchte jetzt mal kurz sagen, an der Stelle so, also solche, das, was du da jetzt beschrieben hast, Cornelis, das gibt's, glaube ich, das hat erstmal nichts zu tun mit evangelisch-katholisch,
ja,
ne, so, sondern solche Phänomene gibt's überall. Gibt es, glaube ich, auch in anderen Zusammenhängen, also in gar nicht religiösen Zusammenhängen. Ne? Also weiß ich nicht, irgendwelche Sportgemeinschaften oder irgendwelche Leute, die ständig abnehmen wollen und die sich gegenseitig unter Druck setzen. Nur ist das alle nicht ganz so schlimm wie die Hölle, ne? Dann
ja.
Das klar. Die Beobachtung, die ich mache, ist, dass das, und das trifft ziemlich mit dem zusammen, was du jetzt beschrieben hast, ist, dass das eben häufig ganz konkrete Menschengruppen sind, innerhalb derer sowas passiert, ne? Und dass es immer irgendwie auch was mit ganz konkreter Macht zu tun hat und Machtausübung oder Praxis von Macht. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt auf deine Situation passt, aber natürlich hatten die Menschen in der Gruppe, so wie du das beschreibst, natürlich alle Macht übereinander, ne?
Mhm. Oh ja, und dann gute Beobachtung, ja.
Können, ne? Und ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwie Eltern und Kinder anging, dann hatten, ne, ich meine, alle Eltern kommen irgendwann mal dahin, dass sie nicht weiter wissen mit ihren Blagen. So, dann hat man aber da schon, sagen wir mal, einen Werkzeugkoffer liegen, ne?
Wenn du das nicht machst, dann kommst du in die Hölle, ja, genau. Mhm.
Meinst du auch eine gewisse Machthierarchie innerhalb dieser Gruppierung? Also die es gibt ja immer auch die wichtigen Personen in so einer Gruppe, dann gibt es die normalen Mitglieder, dann gibt es irgendwie die älteren Teenies und die jüngeren Teenies und alle haben irgendwie quasi aufeinander, zeigen aufeinander und sagen, hier, du musst aber aufpassen mit deiner Sünde.
Also, ja.
Und vieles mehr. Aber das so als zentrales Motiv, um das mal so zu vereinfachen.
Ja, also so scheint das ja zu sein. Und das kann in beliebig großen, nee, nicht in beliebig großen, aber es passiert halt in Gruppen verschiedener Größe und auch eben vor einem verschiedenen Hintergrund, egal was für eine Ideologie jetzt dahinter ist. Und interessant ist halt, dass hier, wenn du sagst, also und explizit auch die, du hast gesagt, die schlimmeren Sachen aus der Offenbarung und so gelesen wurden, so, also dann sieht man richtig, wie Bibel, ne, oder wie religiöse Tradition benutzt wird und so. Ich für meinen Teil kann nur sagen, also klar hatte ich auch immer eine Vorstellung von Gott und auch von dem, der irgendwie unterscheidet zwischen Gut und Böse, ne? So, und ich bin da mittendrin und ich weiß nicht immer, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch, und ich kann auch irgendwie was falsch machen, aber ich weiß noch, dass ich bin ja katholisch groß geworden, so sozialisiert als Kind, wenn du zur Erstkommunion gehst, irgendwie im, was ist das, dritte Klasse, wie alt bist du da? Ne?
Ja,
neun,
ja,
oder was?
Neun ungefähr, ja, so, acht, neun.
Acht, neun. Da geht man zur Erstbeichte vor der Kommunion. Ne?
Und, das war auch schlimm, ehrlich gesagt.
Ja, hat eben.
Hat man da Angst vor?
Nee, ich hatte da überhaupt keine Angst davor, weil ich weiß nicht, also in der Gemeinde, der ich groß geworden bin, da gab es halt die Messe am Sonntag und ansonsten halt, weiß ich nicht, den Kinderchor und nach der Kommunion irgendwie Messdienerei, aber es wurde nie so, also auch in Jugendgruppen oder so, natürlich wurde irgendwie dann mal gebetet, aber das machte man halt, wann man katholisch war und nicht weil man da, also man macht das halt so, aber das hat keine weitere Bedeutung. Das ist schon in Ordnung in dem Moment, wo man es einfach nur macht, weil man es halt immer schon so gemacht hat. Und es gab jetzt diesen, ich weiß aber, dass es auch katholische Kontexte gibt, wo das Haar genau so abläuft, wie du das gerade beschrieben hast für den evangelischen Bereich. Nur ich bin halt irgendwie in einem Umfeld groß geworden, in dem das überhaupt nicht so war. Also dass ich jetzt irgendwie Angst gehabt hätte als erste Emotion, wenn ich an meine Religiosität denke oder so, das habe ich einfach tatsächlich so nicht erlebt. Das wurde mir halt auch nie so vermittelt, ne? Und Gott war nie oder wurde mir von meinen Eltern und auch in den kirchlichen Zusammenhängen wurde mir nie vermittelt als derjenige, der halt nur darauf lauert, uns nachzuweisen, wie scheiße wir sind, ne?
Ja.
Sondern eher so als derjenige, der halt irgendwie dabei ist und uns irgendwie lieb hat, egal was wir machen. Also leistungslos. Interessanterweise ist das eine zwittrige Sache, ne? Also das wird immer gesagt. Und man will das auch gerne glauben, aber man, wenn ich auf mich gucke, so, da hat auch ne, so eine Befreiung stattgefunden, so, ne? Also, dass ich das wirklich glauben kann, sagen wir mal, dass ich einen Positivkredit habe oder so, ne? Und dass ich erstmal irgendwie lieb gehabt bin und erstmal gut bin, und dann kann ich mal gucken, wie ich noch besser werden kann, vielleicht. So, also das dauert auch bis, ich glaube, es ist auch eine Lebensaufgabe, sich mehr und mehr zu befreien.
Ne? Oh ja. Also, als du das gerade so erzählt hast, da habe ich mich durchaus an meine Kindheit erinnert gefühlt. Ich kenne.
Da kommst du aus Oldenburg, ne?
Ja, das muss man dazu sagen. Das hat auch eine kleine Ortskomponente sicherlich. Also ich habe auch nicht gelernt, vor Gott Angst zu haben. Ne? Also für mich war Gott immer der liebe Gott als Kind und er ist auch später immer der geblieben, der irgendwie unser Wohlwollen will. Maximal der früher mal anders war. Also im Alten Testament so der strafende Gott und im Neuen Testament der liebende Gott, bis man dann mal irgendwann lernt.
Was auch eine fucking Verkürzung ist.
Genau, bis man dann mal später irgendwann im Theologiestudium lernt, dass das jetzt irgendwie auch nicht ganz hinhaut. Aber das war so das Maximum, ne? Und ich habe mir halt gedacht, naja, wir leben nicht mehr im alten Ägypten, also muss ich auch keine Angst vor Feuerstürmen haben oder vor Plagen. Ich würde bis zu einem gewissen Grade behaupten, dass Religion und Angst in der Generation meiner Großeltern deutlich enger verknüpfter war. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel, ich hatte eine Diskussion mit meiner Oma, da ging es darum, dass meine Eltern so Stück für Stück und immer mehr den Sinn von Kirche verloren haben. Ne, die haben ihren Glauben verloren, die haben ihren Kontakt zur Kirche verloren. Wobei ich würde behaupten, heute im Rückblick würde ich sagen, der Glaube meiner Eltern hat sich irgendwie verändert, ne? Der hat so eine Transformation durchgemacht. Aber die Verbindung zur Kirche wurde immer weniger und immer geringer. Und irgendwann haben wir gesagt, wir möchten nicht mehr zum Gottesdienst gehen, wenn wir keine Ahnung haben, was wir da sollen. Ne? Also einfach nur, um dahin zu gehen, ist das Unsinn. Ja. Und meine Oma hat das richtig geschmerzt. Und ich glaube, weil sie ein Teilstück geglaubt hat, dass es ihre persönliche Aufgabe ist, im Leben dafür zu sorgen, dass ihre Kinder und Kindeskinder gute Christen bleiben. Gute Christen ist hier definiert durch regelmäßiger Gottesdienstbesuch. Und das war so ihre Aufgabe. Und vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ich habe das gehört. Ob das so stimmt, weiß ich nicht, weil ich dafür meine Oma nicht lange noch kennengelernt habe. Aber ich erinnere mich daran, dass ich mal mit jemandem drüber gesprochen habe und die sagte dann zu mir, also ich glaube, Oma hat Angst, dass sie in die Hölle kommt, wenn sie es nicht schafft, dass ihr Enkel in der Kirche bleibt.
Das ist interessant. Ich hätte jetzt gerade eingeworfen, die Angst, die ich bei meiner Mutter gesehen habe, ist, dass sie Angst davor hat, dass wir in die Hölle kommen und damit quasi unser ganzes Leben irgendwie nichts nützt ist, als ob quasi, also wenn du in den Himmel kommst, dann ist das ja unendlich lang.
Ja.
Und demzufolge ist die 80 Jahre hier, die 90 Jahre hier auf dem Planeten, sind dir überhaupt nichts wert. Und man muss als Eltern dafür sorgen, dass die Kinder in den Himmel kommen. Und dann hat man als Eltern es richtig gemacht.
Das ist ja noch, das ist ja noch so eine wohlwollende Angst. So, ich mache mir Angst um die nächste Generation, aber ganz am Ende kannst du halt immer noch sagen, ich kann nichts für die Sünden meiner Kinder. Aber wenn du Angst haben musst, dass du in die Hölle kommst, weil du die Erziehung versaut hast, dann hast du ein Problem. Weil du eben nicht bis ins letzte und ins hundertprozentige ja. Die Handlungen anderer Menschen bestimmen kannst, nicht mal, wenn es deine Kinder sind.
Ja, ne? Und das passt halt auch nicht zusammen mit dem, was Religion eben auch immer sagt, oder jetzt zumindest das jüdisch-christliche, wo die Basiserzählung, wir sagen das immer wieder, im Alten Testament ist ja die der Befreiung, ne, aus der genau. Knechtschaft. Also eigentlich geht es um die Freiheit einer Gruppe von Menschen und näher hin um die Freiheit der Einzelnen. Ne? Also bei Martin Luther, dem großen Reformator, ist ja nichts so wichtig, oder ist einer der Kernbegriffe die sogenannte Freiheit eines Christenmenschen, ja, ne? Die man halt genau. Allein im Glauben hat, ganz ohne Leistung. Ne? Das war einer der Kritikpunkte Luthers an der katholischen Theologie seiner Zeit, nämlich die Werkgerechtigkeit. Ne? Also wenn du glaubst, dann sieht man das, ne? Also an ihren Taten sollt ihr sie erkennen und so, ne? Also du musst nur genug Gutes tun, zur Zeit Luthers genug Kohle spenden für die Kirche oder
Ablassbriefe für ihre, kaufen und so.
Ja. So und davon hat er ja erstmal die Theologie beziehungsweise die Christen irgendwie auch befreien wollen. Und interessant ist, dass das dann auch innerhalb der evangelischen Kirche nicht lange hält, ne? So dieses Befreiungsparadigma, ne? Eigentlich geht's darum. Und letztlich kommt dann auch wieder die Schwerkraft menschlicher Sozialform, was weiß ich, und
solche. Guck dir die Calvinisten an. Ja. Ja, du kannst hier im Jetzt kannst du sehen, ob du in den Himmel kommst, und daraus wird dann, wenn du wirtschaftlich erfolgreich bist, bist du gerettet. Was ist das denn für eine Verbindung?
Ja, also das ist echt, ist immer so ein Hin und Her, ne? Ja, und was machst du jetzt damit? Also jetzt nehme ich bei dir, Cornelis, ich meine, auch wenn du jetzt sagst, du hattest eine sehr gute Zeit auf Schalke mit dem Pastor, das ist der evangelische Pastor da, ne?
Ja.
Genau.
Ernst Martin Barth.
Genau, Genau. Und so, also.
Passt dann, ja.
Und jetzt, dann hast du uns angequatscht, oder hast dich von uns ansprechen lassen, so wie wir halt miteinander sprechen, so weiß nicht. Also habe ich ja schon jetzt erstmal den Verdacht, dass du trotzdem irgendwie ein bleibendes Interesse an dem Thema hast. Ne? Ja. Also
ich muss nochmal, glaube ich, eine kurze Geschichte einwerfen, weil sie gerade so schön ist. Danach komme ich gleich darauf zurück.
Sehr gerne.
Nochmal die Angst um andere. Ganz kurz, um nochmal zu zeigen, wie krass das war. Ich habe nicht tatsächlich irgendwann mal für Madonna gebetet. Und das muss in der Zeit gewesen sein, als sie diese Geschichten gemacht hat, Erotica und In Bed with Madonna und so weiter. Und sie war halt die Sünderin für mich schlechthin, und ich mochte aber ihre Musik, glaube ich.
Das ist ein Dilemma.
So sehr krass. Ich habe auch aus Musikstücken teilweise Sachen rausgeschnitten, die nicht christlich waren.
Ne? Echt?
Also gerade auch, ich mochte damals schon elektronische Musik und böse Dark Gothic Musik. Da gab es von Tommy Stumpf ein Lied, das heißt irgendwie Ich hasse dich Paradies. Da habe ich dann das Wort Paradies rausgeschnitten und konnte es dann hören. Egal. Und für Madonna habe ich halt gebetet, damit sie vielleicht doch aufhört, Sünderin zu sein. Also die Angst um andere Sünder und so weiter, dass die verloren sind, ist schon sehr krass und spiegelt sich durchaus auch in dem, was möglicherweise Islamisten über uns denken und sagen, wir müssen da was für tun, damit die, naja, gut. Das andere oder die Frage, die eigentliche Frage, was ist das für mich? Zum einen, das habe ich vorhin noch im Kopf gehabt, diese Angst geht halt nie ganz weg. Auch wenn ich es reflektiert habe und rationalisiert habe für mich, so viel es geht, manchmal denke ich immer noch, ist da nicht doch vielleicht die Gefahr, in so eine Hölle zu kommen, und dann wird es halt total scheiße nach dem Tod, und entweder ich bin richtig tot, das ist gut, oder ich bin dann doch lieber im Himmel. Also das nagt halt schon noch manchmal so ein bisschen.
Okay, das lässt sich also tatsächlich gar nicht los. Ich hätte
aber das ist ähnlich zu dem, was ich auch bei mir beobachte, ne? Dass ich zwar dass ich schon drüber, aber das immer, weil das halt einfach Muster sind, die ja tief in unsere Persönlichkeit eingesenkt sind, ne?
Ja.
Glaube ich so, ne? Und die Neuronen in unserem Gehirn, die damit in Verbindung stehen, so, die sind gut ausgebildet, ne? Und
wenn man zu jung war, ist das einfach da.
Ja, ja,
genau. Wird natürlich immer schwächer und so weiter. Man legt neue Erfahrungen oben drüber, aber so ein paar Grundmechanismen, ich weiß nicht, wie die jemals loswerde. Das bestimmt nicht, glaube ich, nicht wirklich im Alltag. Es ist nur so ein ganz ferner Gedanke, wie ein Echo, dass da immer noch mal so ein bisschen schallt und ganz bisschen was macht. Wenn ich Dinge tue, die vielleicht ganz, als ganz besonders böse gegolten hätten, was immer das jetzt ist, wenn ich mal zu viel getrunken habe oder was weiß ich, welche Frauengeschichten kann man jetzt halt auch entfernt mit reinnehmen. Also da gibt es halt auch. Und genau, was habe ich noch im Kopf? Das ist das. Ansonsten bin ich immer noch mit ganz großen Fragezeichen, was eigentlich Glauben selbst angeht. Ich habe, glaube ich, durch diese Gemeindezeit einen großen Respekt vor Menschen, die an etwas glauben, gewonnen. Ob sie jetzt an einen Fußballverein glauben, das steckt in dieser Schalke-Folge drin, ob sie an an den Technologiehersteller glauben, ob sie an Bio-Lebensmittel glauben oder an einen Gott, das sehe ich so ein bisschen auf einer Ebene. Nur für mich selber habe ich keine Antwort darauf gefunden, ob ich jetzt überhaupt an einen Gott oder ein höheres Wesen oder etwas, was uns erschaffen hat, an das glauben möchte oder eben nicht, tendenziell eher nicht. Habe das ganz weit weggeschoben und es kommt nicht so richtig zurück. Ich glaube an andere Dinge. Ich glaube an Kreativität. Ich glaube an, oder habe lange Zeit daran geglaubt, dass uns Technologie helfen kann. Ich bin jetzt älter geworden und diese Überzeugung ändert sich gerade so ein bisschen. Solche Überzeugungen sind dort einfach da und würde ich eben auch als Glauben bezeichnen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Stand.
Das ist cool, was du sagst. Was meinst du mit, ich glaube an Kreativität? Ich sag gleich, warum ich das cool finde, aber.
Genau. Ich glaube die ganze Zeit. Ich bin der Meinung, dass das für mich ist das Wichtigste im Leben, dass man alles, was man tut, die Kreativität einfließen lassen kann und dadurch motiviert ist. Eigentlich ist der Schluss, sei kreativ und du bist motiviert. Erlebe neue Erfahrungen. Ich glaube auch daran, neue Erfahrungen sind wichtig, die sich interessant anfühlen, die das Leben lebenswert machen. Und ich möchte in allem, was ich tue, eigene Ideen umsetzen können und wünsche mir das für jeden, dass er das kann und damit kreativ zu sein. Weil das ist für mich ein erfülltes Leben. Und da sind wir schon relativ dicht bei dem, was Glaube eigentlich schaffen soll.
Ja,
ein erfülltes Leben, einen Sinn für das Leben und auch etwas gegen Depressionen, gegen schlechte Lebensphasen und mal Zeiträume, wo es einfach nicht gut läuft durch Krankheit, andere Schwierigkeiten im Leben und so weiter. Da hilft immer Kreativität, wobei Kreativität bei mir auch eng liegt bei nett essen gehen, reisen, Neues erleben und so weiter. Das ist irgendwie der gleiche Komplex.
Ja, klar.
Sich einfach ausleben.
Ja. Finde ich spannend, um jetzt mal wieder den Theologen raushängen zu lassen. So, ich selber habe mich ja sehr mit so Alternativkonzepten zu dem sogenannten klassischen Theismus auseinandergesetzt. Zu nennen ist er auf jeden Fall Alfred North Whitehead. Das war ein englischer Philosoph, Mathematiker und eben auch Theologe, der irgendwie natürliche Theologie gemacht hat. Er hat ein großes Konzept über die ganze Welt entworfen, die sogenannte Prozessphilosophie. Und der stellt sich da auch Gott vor, aber hervorgehend eher so aus seiner Naturbeobachtung. Und der macht eine Spitzenaussage über das göttliche Wesen oder über Gott, wie er ihn sich vorstellt. Während die klassische Theologie sagt, Gott ist absolut unabhängig, ne, und frei von allem und muss gar nichts und kann alles, schreibt der an einer Stelle, ich meine, das war wirklich noch Whitehead, vielleicht war es auch Hartshorn, einer seiner Schüler, aber der schreibt auf jeden Fall, God is subject to creativity. Mhm. Also da wird die Vorstellung, dass Gott selber das Schöpfende oder das Schöpferische in der Wirklichkeit ist, das wird da komplett hochgehoben, ne? Das ist das,
ja,
das ist im Grunde die Spitzenaussage über Gott, ne? Also Gott kann meinetwegen der Erlöser sein und Gott kann irgendwie der mächtige Moralbestimmer sein, es kann alles sein und so weiter. Wissen wir aber nicht genau, aber da ist dieser Philosoph auf jeden Fall drauf gekommen. Also wenn Gott ist, dann ist er definitiv Ursprung und Quelle von, oder das ist eine Eigenschaft, die auf jeden Fall dran ist, nämlich dass er Schöpfer ist, ne? Und dass diese Schöpferigkeit,
schönes Wort,
dass das die wesentliche Eigenschaft ist. Und wenn jetzt du kommst und sagst, ich glaube an Kreativität, dann hat es bei mir natürlich unfassbar laut geklingelt in dem Moment. Ne? Wenn du dann auch sagst, was sind die Folgen von diesem meinem Glauben? Ne? Ja. Also ich würde mal sagen, man kann ja sagen, Glauben sind irgendwelche Konzepte im Kopf. Ne? Ich persönlich würde sagen, das ist alle nicht so wichtig. Also Glauben ist weniger das, was zwischen den Ohren ist, jetzt irgendwie im Gehirn oder im Bewusstsein, sondern eher das, was auf der Hand liegt. Also das, das, worauf letztlich das Handeln der einzelnen Menschen aufruht, ne? Also das, warum die letzte Motivation ihres Handelns, das würde ich als Glauben bezeichnen. Und das hat mit Religion erstmal gar nicht so viel zu tun. Mhm. So, ne? Und jetzt aus diesem Blickwinkel ist das, finde ich das total spannend, weil das eben auch mein Eindruck zumindest schrammt. Oder ich habe da das Gefühl, da ist eine gewisse Schnittmenge. Weil mit der Kreativität, da bin ich, das meine ich wohl auch.
So eine Diskussion löst es bei mir auch noch mal ein paar kleine neue Erkenntnisse, wobei die im Prinzip schon da waren, aber ich kann sie noch mal formulieren aus. Was mich durch diese düstere Phase oder diese schwierige Phase meiner Pubertät und in dieser meine, so ein bisschen gefangen zu sein, durchgetragen hat, war Kreativität. Ne? Also wann immer es, also ich hatte auch nicht nur, dass mich diese Gemeinde belastet hat, ich war auch kein guter Schüler oder keiner, der irgendwie in der Schule motiviert war. Wo ich mich geflüchtet habe, ist eben, ja, Texte zu schreiben, Dinge zu erschaffen. Später habe ich dann irgendwann als erstes tolles Projekt, was mir Spaß gemacht hat, im Radio gemacht, sogar im Lokalfunk. Das war monströs kreativ. Es gab aber noch Schülerzeitung, Abi-Zeitung. Also überall, wo ich konnte, war ich kreativ, habe Sachen erschaffen und auch gemerkt, dass ich da vielleicht ein bisschen was kann. Und das hat mich getragen und durchgebracht. Und ist bis heute so, ne? Also wenn immer es schwierig wird im Leben, suche ich mir etwas zu machen.
Ich würde gerne, ich habe zwei Sachen, die mir gerade durch den Kopf gehen. Sekunde, irgendwas geklingelt. War das bei dir oder bei uns?
Nein, das war bei euch.
Steht. Das war bei uns, alles klar, gut. Und zwar, das eine, was mir durch den Kopf schoss, war, trotz allem irgendwie, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in deiner Situation gewesen, ne? Und ich hätte es jetzt also irgendwie aus dieser Welt, dieser doch sehr, sehr engen religiösen Welt herausgeschafft und würde jetzt so ein bisschen kam es mir so leicht vor, jetzt so die große weite Welt sehen, nicht wahr? Und was es eben noch alles andere gibt. Ich glaube, ich wäre stinksauer. Und das nehme ich bei dir so gar nicht wahr. Also so null Jähzorn. So, das finde ich bemerkenswert, ehrlich gesagt. Also jetzt nur als Beispiel, ich denke, er nimmt mir das nicht übel, ne? Also glaube ich kaum. So ein Holger Klein macht das anders, ne? So.
Ja.
Und der ja auch eine ähnliche Geschichte wohl hat. Also er hatte mal irgendwann erwähnt in einem Podcast, dass er auch mal Teil einer so religiösen Kleingruppe war. Und dann hat er sich von ihr abgewandt und ist in das krasse Gegenteil, ne? Also der ist der ultimative Religionsgegner geworden und haut darauf ein, wann immer er die Chance dazu hat. Und ich kann es ihm im Prinzip auch nicht verübeln. Bei dir merke ich das aber so gar nicht. Wie kommt das?
Tja, so wurde ich das noch nie gefragt. Das ist interessant. Also es ist vielleicht schon so, also ich habe das dann durchaus auch ein paar mit meiner Mutter durchgesprochen, die das prägende Element war. Mein Vater war in dieser Gemeinde nicht aktiv und hat sich dafür nicht interessiert. Insofern hatte ich da vielleicht auch durchaus eine Form von, ich habe beides gesehen in der Erziehung, aber mit ihr, sie würde wahrscheinlich sagen, dass ich immer anfange, von den Fehlern der Erziehung zu sprechen und da irgendwie so negativ bin. Aber es ist ja gar nicht so richtig, weil die Erziehung hat mir ja auch das Kreative gegeben, denn das Religiöse begann, als ich ungefähr 10 war, sagen wir mal so, und im Vorfeld war die Erziehung eben durchaus auch von Kreativität geprägt. Insofern habe ich da, glaube ich, keinen ausschließlichen oder vollständigen Groll gegen meine Eltern oder gegen meine Mutter, dass sie mich dahin gebracht hat. Das ist das eine, was es ein bisschen durchdringt. Und das andere ist vielleicht so ein bisschen, ja, ich habe, glaube ich, doch durchaus da gelernt, was es bedeutet, zu glauben. Und ich würde es Menschen, oder ich nehme es Menschen nicht übel, dass sie glauben. Ich habe davor immer Respekt gehabt und habe auch sehr früh erkannt, dass andere Gläubige an andere Dinge glauben, also auch andere religiös Gläubige. Und habe irgendwie seit Jahren und Tagen einen Kollegen im Büro, der ist Muslim und wir haben da auch viel reflektiert oder gesprochen und finden das irgendwie auch sehr schön und sehr, sehr interessant, was die Religion eigentlich ist, wenn man mal den ganzen Mist weglässt, der so obendrauf passiert.
Den die Gläubigen tun meistens.
Ja, die Fundamentalisten tun, die schlimmen Gläubigen, die es nicht verstanden haben, tun. War auch letztes Jahr in Istanbul und sehr begeistert von den Kirchen, Anführungszeichen, die nämlich gemütlich, schön und einladend sind und nicht abweisend und bedrückend wie oft unsere. Anderes Thema. Dieser Respekt davor, dass Glaube an sich, glaube ich, nicht schlecht ist, nur die konkrete Ausfertigung dessen, was ich erlebt habe, blöd war. Ich habe schon einen gewissen Groll gegen diese Gemeinde, da sind auch ein paar Dinge passiert, die ich jetzt hier nicht erzählen möchte. Aber vielleicht bin ich auch nicht so ein Mensch, der irgendwie unbedingt so nachtragend ist. Also das ist generell nicht so. Vielleicht ist das auch Teil der christlichen Prägung.
Ja, also
der Kreis.
Wenn es das geschafft hätte, dann wäre das ja was Schönes. Also ich tue mich zum Beispiel schwer damit. Ne? Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis für alle, die mich kennen, dass ich mich manchmal echt schwer damit tue, einen Groll loszulassen. Also meine christliche Erziehung hat das nicht geschafft. Ja, und wenn sie das bei dir geschafft hat, dann ist das erstaunlich. Weil sie hat es offenbar trotz alles anderem geschafft, ne? Also trotz allem, was da so passiert ist. Das ist ja, also wenn das wirklich der Grund wäre, dann wäre das erstaunlich.
Es fand eine Wertevermittlung statt, die ich vielleicht auch ein bisschen trennen muss von dem Angstkonstrukt. Also ich habe nie in meinem Leben irgendwie was geklaut und das durchaus auch, ja, einerseits wegen schlechten Gewissens, andererseits, weil ich einfach verstanden habe, warum soll ich jetzt da irgendwie eine Müllermilch klauen? Und was man halt so gerne mal gemacht hat beim Plus gegenüber in der Schule. fand ich immer doof und blöd und
ja.
Viele andere Geschichten halt auch, ne? Irgendwie Autos zerkratzen, Agro-Teenager sein, da war in meinem Kopf irgendwie schon Verständnis von, nee, brauche ich jetzt nicht, ist nicht mein Wert. Ich verstoße dagegen nicht unbedingt, dass ich sündige, sondern dass ich auch gegen etwas verstoße, was ich verstanden habe, will ich so nicht sein. Ich glaube, dass es das durchaus auch gemacht hat, wobei das schwer zu trennen ist zwischen Erziehung, die sicherlich auch gut war, kann man hier auch nochmal sagen, weil das immer so, wenn ich jetzt von Kritik gegenüber Eltern spreche, höre ich oft, wir haben ja nichts richtig gemacht, stimmt nicht. Da war vieles gut, da ist das Kreative drin, da waren gute Werte drin, das kommt eben nicht alles aus dieser Gemeinde. Ist wahrscheinlich schwer zu trennen, wer denn und welchen Wert letztlich geprägt hat.
Mhm.
Das beeinflusst sich auch gegenseitig, weil eben auch diese Gemeinde meiner Mutter ist irgendwie gleichzeitig erst reingerutscht. Die war ja vorher auch nicht drin. Mhm. Das hat sich ja irgendwie alles gegenseitig befruchtet und bedingt und
ja.
Fortgepflanzt. Also irgendwo hat es da funktioniert mit dem halbwegs entspannten, reflektierten Wesen zu sein, das
ja.
nicht zu viel Groll hat.
Eine zweite Beobachtung, die mir gerade so eingefallen ist, weil ich höre ja ganz gerne mal den Anycast auch. Und dann, so wenn du anfängst zu erzählen, ne, dass du jetzt irgendwo hingefahren bist, ich erinnere mich, dir ist mal ein Geschenk gemacht worden, dass jemand anders für dich eine Urlaubsreise geplant hat. Und du wusstest nicht, wohin. Genau,
eine Überraschungsreise.
Genau, eine Überraschungsreise.
Ja. Nach Istanbul übrigens, das war diese Reise.
Und ich, also ich nahm dich einfach immer so wahr, ich könnte jetzt gar nicht den Finger drauf halten, warum, aber ich habe dich immer so wahrgenommen als jemand, der sehr selbstbewusst, aber sehr ruhig sagt, ich mache das jetzt. Diese Bahnfahrt oder ich tue dieses Projekt oder ich mache das, ne? Oder auch sehr dezidiert, nein, ich mache das jetzt nicht, weil es dir wahlweise Lebenssinn oder Lebenswert oder irgendwas Schönes gibt oder eben nicht. Mhm. Ne? So, also ja. Ich habe so den Eindruck, du sortierst sehr konsequent alles aus deinem Leben, was irgendwie nicht dazu geeignet ist, dein Leben schöner zu machen. Und umgekehrt, das, was das Leben lebenswert für dich macht, das tust du einfach. Und zwar genau mit dieser Begründung. Mhm. Ich fand das immer erstaunlich, weil die meisten Begründungen, warum Menschen etwas tun, die ich so höre, sind mehr so, ja, das muss man ja machen. Das ist Teil meiner Verantwortung als Bruder, Schwester, Kind, Elternteil, was auch immer, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, was auch immer. Und ne, also so, ich hatte den Eindruck, ich habe dich immer als einen sehr, sehr freien, sehr selbstbestimmten Menschen wahrgenommen. Auch das finde ich gerade auf Hintergrund dieser Geschichte einfach erstaunlich.
Hat so auch noch keiner formuliert, aber es stimmt absolut, ne? Weil das wiederum ist mir klar, dass ich Dinge mache, die ich will und auch nur mache, weil ich sie will. Also blödes Beispiel, als alle Harry Potter gelesen haben, habe ich es nicht gemacht, weil ich für mich keinen intrinsischen Weg gefunden habe, das zu tun. Ich möchte es nicht tun, weil es alle machen.
Mhm.
Das klappt natürlich auch nicht immer, aber in den meisten Lebensbereichen will ich halt einfach selbst den Weg dorthin finden, die Entscheidung zu treffen, jetzt, weiß ich nicht, irgendwas so zu machen. Ne? Reise, Bahnfahrt, Freizeitgestaltung, whatever. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine Gegenreaktion ist auf diese kirchliche Prägung, wo man eigentlich nicht so die Freiheit hatte zu tun, was man will, sondern ganz klar auf ein Regelset, auf auch, du musst halt auch, also gerade jetzt auch Lebensplanung, ne? Du musst heiraten und Kinder kriegen möglichst früh, du musst die eine Frau finden, mit der du glücklich wirst, es gibt nur diese eine irgendwo da draußen, keine andere, die muss es sein für dein ganzes Leben und vieles mehr, und das hat mich da sehr schnell gestört und bin dann vielleicht recht schnell auf so eine, mit diesem Auszug und dem Beginn des Studiums auf einen, ich mache jetzt die Dinge, die mich interessieren, Weg gekommen. Weiß ich nicht genau. Vielleicht steckt aber auch ein bisschen mein Vater drin, der immer so ein bisschen so ein Despot war. Gegen alle, macht auch nur, was er will. Aber vielleicht ist nicht ganz so guten Weg, weil er da irgendwie relativ zurückgezogen ist, so empfinde ich das.
Mhm.
Nicht so sozial vernetzt. Wird sicherlich beides immer mit reinspielen, ja. Aber den eigenen Willen durchzusetzen, ist mir sehr wichtig. Und das berührt auch wieder Kreativität. Ich möchte meine eigenen Ideen entwickeln und dann umsetzen und nicht fremder Leute Ideen.
Hm. Ich glaube, warum ich mir das so gut gemerkt habe, war, weil ich ein kleines bisschen neidisch gewesen bin. Aber ich fand das bewundernswert. Also das war einfach tatsächlich etwas, was ich so noch nicht in dieser Selbstbewusstheit wahrgenommen habe. Übrigens auch nicht mit diesem Mangel an Wut.
Mhm.
Also ich kenne auch Menschen, die sagen, ich tue nur das, was mir Spaß macht. Aber die haben dann immer so eine Verbitterung in der Stimme. So, und das hatte ich bei dir jetzt nicht gehört und deswegen hatte mich das hatte ich einfach wahrgenommen.
Ja.
Ich habe gar nicht gefragt, du bist Einzelkind?
Nein, ich habe zwei Geschwister, ich bin der Älteste. Ja. Also, wir sind da alle auch so ein bisschen reingeworfen wurden an verschiedenen Altersstufen dieser Gemeinde. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, dass es mich am meisten geprägt hat, aber das ist schwer zu beantworten. Oder wir haben da vielleicht noch nicht so richtig drüber gesprochen. Aber ich glaube, mein jüngster Bruder hat sich da am frühesten auch schon während der Teenagerzeit freigeschwommen und macht eben auch sein Ding. Auf eine andere Art und Weise durchaus ähnlich. Aber ja, also nicht Einzelkind und wir alle waren da irgendwie mit dabei.
Magst du, du musst nicht, magst du, welchen Grad kannst du auch entscheiden, öffentlich machen, wie jetzt so das Verhältnis zu deiner Familie oder auch dieser Gemeinde ist?
Also diese Gemeinde, meines Wissens nach gibt es sie nicht mehr. Ich habe eigentlich mit diesem Auszug von zu Hause auch fast alle Banden abgebrochen. Also ich weiß zwar, dass ein paar Menschen noch existieren, aber ich habe keinen Kontakt mehr. Mhm. Ich weiß, dass ich ein, zwei Jahre nach dem Auszug nochmal da war und so ein bisschen mit den Leuten gequatscht habe. Das war es dann aber auch. Also diese Brücken sind abgebrochen. Ich weiß, dass da noch Gruppierungen existieren, die einen Gebetskreis haben und auch durchaus noch irgendwie vernetzt sind, aber kein Kontakt. Das ist das eine. Mhm. Jetzt habe ich mal vergessen, so die andere Frage.
Der Familie.
Familie, genau. Mhm. Ob das jetzt auch damit zusammenhängt? Ich bin tatsächlich, muss ich klar sagen, kein Familienmensch. Mhm. Oder ich bin es bisher nicht. Ich habe das. Vielleicht bedingt es ein bisschen, dass ich eben meine Projekte und meine Ideen mache, dass ich sehr viel Zeit brauche für Projekte. Manchmal sage ich auch, meine Kinder sind meine Projekte. Das sind halt Dinge, die ich mit viel Zeit auch verfolge. Ich habe hier unter anderem auch eine Software mitentwickelt, die seit 20 Jahren, fast seit 1998 an Hochschulen eingesetzt wird. Das ist fast wie ein Kind, das ich mitgezeugt habe und mit präge und mit erziehe und das so langsam vielleicht erwachsen wird oder auch nicht. Also das Verhältnis Familie ist gut, aber es ist nicht so, dass ich das Bedürfnis habe, mich ständig mit ihr zu verknüpfen und viel Zeit mit Familie zu verbringen. Ich habe lange Zeit auch ein nicht so tolles Verhältnis gehabt, habe mich um Familienfeste und um Weihnachten vor allen Dingen sehr stark gedrückt. Das ist aber besser geworden, außerdem meine beiden Geschwister fast zeitgleich im Jahreswechsel jeweils geheiratet und zwei Kinder bekommen haben. Ich bin jetzt also vierfacher Onkel. Da ist also durchaus Familie und das finde ich auch schön. Gibt mir auch ein bisschen zu grübeln, wie ich jetzt selber dazu stehe, aber grundsätzlich würde ich es, glaube ich, dabei belassen, dass ich kein Familienmensch bin, aber auch wiederum da nicht Familienhasser, nur für mich den Weg nicht das zu suchen, das anzustreben, aktuell verfolge. Das kann nun mal sich ändern irgendwann, aber keine Ahnung. Aktuell bin ich es nicht.
Aber du würdest es jetzt nicht irgendwie grundsätzlich mit deiner Erfahrung in dieser Gemeinde verknüpfen, wie dein familiäres Verhältnis heute ist?
Nee, ich glaube nicht.
Okay.
Das hat natürlich ein bisschen auch mit der eigenen Familiengeschichte zu tun, die jetzt hier nicht reingehört.
Natürlich.
Aber auch vielleicht eher mit dem Freigeistigen und keine Zeit für sowas Ding bisher. Und vielleicht würde ich mich irgendwann auch merken, jetzt bin ich genug gereist, jetzt habe ich genug Projekte und habe alles mal ausprobiert. Warum ist jetzt nicht, oder vielleicht ist jetzt einfach auch mal Familie ein tolles Projekt. Dann ergibt sich das vielleicht auch natürlich. Die Zeit ist aber noch nicht gekommen. Ich strebe danach nicht mehr. In 20 war das durchaus noch ein Plan, bevor ich mich komplett gelöst hatte von diesen wichtigen Grundfesten der Gemeinde. Und einer davon war, such dir eine Frau und bekomme mindestens ein Kind. Mit 20 war das noch so.
Ja.
Praktisch war es meine erste Freundin, das war tatsächlich erst ein bisschen später, Spätsünder, egal, gesagt, ja, nee, ich verlasse dich jetzt, weil wenn wir zusammenbleiben, dann müssen wir heiraten. ja, das habe ich genau das. Und das will ich noch nicht, ich möchte noch Erfahrung machen. Was soll? Und ich bin mittlerweile sehr dankbar, dass sie das so gesagt hat, weil es mir die Möglichkeit gegeben hat, noch weiter herauszufinden, was ich eigentlich will. Das wusste ich zu diesem Zeitpunkt. Das war so Anfang 20 eben auch. Nicht so genau oder eigentlich gar nicht. Und hätte sie das nicht gesagt, hätte ich sie vielleicht geheiratet und hätte jetzt ein Kind und wäre vielleicht nicht so richtig glücklich, weil es alles nicht gepasst hätte. Schwer zu sagen.
Ja, schwer zu sagen. Vielleicht mal was ganz was anderes, was auch schwer zu sagen ist. So aus deiner persönlichen Sicht und Perspektive, also wir haben jetzt ja über unsere persönlichen Erfahrungen mit Religion oder mit Glauben gesprochen, wenn man das jetzt so ein bisschen so auf die gesellschaftliche Ebene und so ein bisschen, also hebt und so ein bisschen anfängt rumzuspinnen. Wir leben ja in Zeiten, die irgendwie spannend sind, ne? Was würdest du sagen, einfach so als Mensch und Deutscher und Europäer und Weltbürger oder was auch immer, ich weiß nicht, wie du dich da selber empfindest, welche Rolle spielen Glauben und Religion künftig so in der Gesellschaft oder in jetzt erstmal in unserem Nahumfeld und dann immer so weiter? Was ist so dein Tipp?
Ich fand schon den Satz anfangen mit, ich glaube das Glauben. Nein, also ich finde, dass Menschen einen Glauben haben sollten. Das wäre, glaube ich, sehr schlimm, da haben wir schon wieder. Es wäre sehr schlimm, wenn Menschen ohne Glaube an etwas aufwachsen und existieren müssten, denn da hätten wir keine größere Lebensmotivation mehr. Selbst der Glaube an Familie oder auch an einen Job, das ist alles wichtig. Und ich kenne auch Menschen, die meiner Beobachtung nach wenig oder keinen Glauben haben. Und das kann nicht sehr erfüllend sein. Das heißt, wir brauchen Glauben, wir brauchen Dinge, von denen wir überzeugt sind. Sei es Kreativität oder die Weiterentwicklung oder das Lösen von Problemen dieses Planeten. Und da sehe ich mich durchaus als Europäer bis Weltbürger. Nicht national geprägt, das ist nicht mein Ding.
Viel zu klein.
Es passiert einfach auch, weiß nicht, Ideen austauschen, das hat auch so ein Ding. Ich war gerade überlegt, ob ich vielleicht einen Blog aufmache, mal das zu sammeln, was andere Kulturen an coolen, simplen, tollen, netten Dingen machen. Also diese, das ist wieder Kreativität, kleine Dinge. Ich glaube daran, dass wir noch viel zu verbessern haben und das braucht Motivation und das braucht eben Glauben. Ob das jetzt ein Glaube an einen Gott ist, für den wir das tun, oder der Glaube an die Menschheit oder der Glaube an das Kreative oder der Glaube an das, was wir bisher geschafft haben, dass das nicht untergeht, das ist bei mir sehr stark. Also was mich sehr traurig macht, ist, wenn es die Aussicht gibt, dass etwas kaputt geht oder durch Kriege oder durch Klimaveränderungen oder durch was auch immer es da für apokalyptische Szenarien gibt, das untergeht. Ich möchte das erhalten, was die Menschheit geschafft hat, weil es wieder dieses Kreative und dieses Großartige beinhaltet. Ja, und diesen Glauben daran, dass wir das weitertragen wollen, koste es, was es wolle, den sollten wir erhalten. Was ich nicht gut finde und wo ich auch immer ärgerlich war, wenn Menschen eben einen unreflektierten Glauben haben und dann Dinge aus, weil man es eben in diesen Glaubenskreisen so macht, so machen. Mhm. Jeder ist frei zu glauben, wenn er mir erklärt, was ihn auch einen christlichen oder religiösen Glauben bringt, dann finde ich das hochinteressant. Und das ist vielleicht auch das, was ich bei euch so ein bisschen gehört habe. Die reflektierte Beschäftigung, natürlich durch Beruf, mit Glauben, mit Religion, mit Theologie, ohne dabei irgendwie unreflektiert und dumm vorzugehen. Das ist vielleicht das, was ich so ein bisschen, da schwingt ein bisschen Groll mit. Wenn ich jetzt ehrlich wäre, würde ich vielleicht diese Menschen im Gegensatz zum Eingangsstatement schlaue Theologen eher als dumme Gläubige bezeichnen. Das klingt jetzt aber vielleicht härter, als ich es meine.
Ja, manchmal braucht man sowas ja auch, damit was sichtbar wird. Ne? So,
dann. Und diese Skala vielleicht mal
also zuzumachen. Ja, nee, ich verstehe dein Widerstand, das so einzuteilen. Es gibt unreflektierten Glauben. Und ich denke, das kann man auch mal das so deutlich sagen. Ich denke, das tut vielleicht auch mal ganz gut, wenn man das so deutlich sagt. Der existiert. Ja,
der existiert nicht erst, wenn es dann richtig krass abgeht, wie jetzt, also terroristische Fundamentalisten, ne?
Nee.
So, sondern das ist sehr viel früher schon, ne? Also in so kleinen Gemeinschaften, wie du das erlebt hast, auch innerhalb der katholischen Kirche, in jeder Religion. Also wenn ich an ultraorthodoxe Juden denke, die ich in Israel kennengelernt habe, da ist das zum Teil eben auch, ne, man ist einfach in seinem, ich weiß nicht, der Professor, wer hat das denn gesagt? Ja doch, ich glaube, der Lutherbach war das. Der sagte, ich sprach immer so gerne vom Sakrotop. Ne? Also dieser heiligmäßige Lebensraum, der eigentlich die wirkliche Welt ist, ne? So wie die Welt, ne? Wenn auch nur alle so wären, dann wär auch alles schon gut. Und so, und da weiß man ganz genau, wo es lang geht. Ne? Es ist im Grunde alles schon klar und alles schon entschieden, so, und das widerspricht. Also Das führt immer wieder in diese Enge und das führt immer ganz massiv von dem weg, was für dich, für mich übrigens auch, das Leben letztlich lebenswert macht, nämlich, sagen wir mal, eine Offenheit oder eine Freie, eine Unentschiedenheit und die Möglichkeit, in was reinzuwachsen, was gerade erst im Entstehen ist, bei gleichzeitigem Bewahren von dem, was schon geworden ist. Ne, was man selber eben als schön, genussvoll betrachtet. Ne? Ob das jetzt irgendwie Leistungen der Menschheit sind, ob das mit Technologien zusammenhängt, ne? Oder ob das eben auch Dinge sind, die ganz, ganz tief subjektiv irgendwie letztlich sind. So. Und da würde ich sagen, da bin ich, wenn ich mich persönlich, wenn ich mir jetzt die Frage stelle, die ich dir gerade gestellt habe, geht's da schon in eine ähnliche Richtung. Also ich meine auch, wir brauchen was wie Glauben. Und ich finde außerdem überdies auch, wir sollten auch gucken, wo wir als Menschen bei aller Unterschiedlichkeit, wo wir Schnittmengen im Glauben finden können. Also wo wir einen gemeinsamen Glauben entwickeln können. Also das, was große Religionen versuchen, ne? Dann, ne? Also etwas, was für alle funktioniert. Man sieht ja ganz schnell im Einzelnen, funktioniert das natürlich dann nicht mehr, wenn man es so einfach macht, ne? Aber Das glaube ich, brauche ich auch. Und ich persönlich frage mich dann halt immer, reflektiere auf meinen eigenen Glauben, also worauf ruht mein Handeln auf? Also wo ist die Welt, die ich anstrebe, deren Teil ich sein will, ne, wo ich reinlebe so? Und dann sehe ich halt das, weiß nicht, Beruf, ja, Familie auch, ja, all das ist irgendwie schon wichtig und so, aber ich, und da kommt dann wieder das Theologiestudium und die großen Linien, die man da so kennengelernt hat, wenn man sieht, wie die Menschheit sich so, oder wie, ne, weiß nicht, Gruppen von Menschen, Völker, was weiß ich, was sich entwickelt haben und untergegangen sind, ne, und was sich durchgezogen hat. Und da sag ich mal so, also ich sehe ganz genau, warum das ganz schwierig ist mit dem Weltfrieden, ne, und so. Ne? Aber unter dem möchte ich es eigentlich nicht machen.
Alles andere ist kein
weil ausreichender Anspruch. Ne? Alles andere ist entweder zu kompliziert oder zu einfach.
Ja.
Also ja. Und das ist um das jetzt einfach mal, ne, Zeugnis geben und so, um das mal auf den Punkt zu bringen, das ist der Grund, warum ich nach wie vor auf dieser es gibt sowas wie Gott, ne, oder die, ich kann das, dieses Bewegungs-, dieses Entfaltungs-, dieses Kreativitätsprinzip, das kann ich benennen, ne, da kann ich vielleicht sogar du dazu sagen, mich irgendwie einschwingen im Gebet oder so, weil das hat man mit dem Konrad, ne? Weil das irgendwie was von lebendiger Beziehung auch hat, in eine Ebene in meinem Leben ist. Wo sagen wir mal, dieses ganz große Fernziel, ich drin verfolgen, also ich das große Fernziel im Blick behalten kann, ohne erstens alles selber machen zu müssen und gleichzeitig kann ich auch ertragen, dass es halt so langsam oder manchmal eben auch gar nicht und manchmal sogar auch rückwärts nur vorwärts geht. Aber jetzt habe ich schon wieder so viele Worte und es ist alles durcheinander, schrecklich.
Ich finde, gerade wenn ich solche Geschichten auch höre, wie du sie erzählst oder wenn wir eben von also was du als vielleicht dumme Gläubige bezeichnet hast, mir fällt immer ein,
die geben sich immer mit Vorläufigen zufrieden, das ist schrecklich.
Das ist eine ganz grundsätzliche und andere Auffassung davon, wie Religion funktioniert. Es ist unfassbar schwer, seinen eigenen Gläubigen in seiner eigenen Gemeinde zuzutrauen, selbst Entscheidungen zu treffen und zu wissen, was richtig und was falsch ist. Genau das ist für mich zentrale Aussage des Christentums und auch zentrale Aufgabe des Christentums, die Glaubenden darin zu bestärken und zu befähigen, zu einem eigenen, selbstverantworteten Urteil innerhalb der Religion zu kommen, ne? Und zu wissen, das kann ich tun, weil das ist richtig, aus folgenden Gründen, ne? Und das kann ich mit meinem Glauben vereinbaren, etc., etc. Und das hat natürlich immer eine Gefahr, nämlich die Gefahr, dass die sich falsch entscheiden.
Ne? Ja, also, ich habe gedacht, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes und sehr, sehr schönes Ziel, eine sehr gute Grundhaltung, das zumindest erstmal zu befördern.
Ja, natürlich.
Ja, aber gleichzeitig begegnen die halt auch so viele Menschen, die überhaupt gar keinen Bock drauf haben. Die wollen nämlich einfach nur hören, wo es lang geht.
Genau.
Ne, weil halt alles viel zu kompliziert ist. Die wollen wissen, wo was richtig und falsch ist und wollen.
10 Gebote.
Und wollen, aber lies die mal. Und lies die mal nicht in irgendeiner komischen Übersetzung, sondern stell fest, dass man die eben auch schon aus dem Hebräischen, wer weiß, wie unterschiedlich verstehen kann, in Einzelfragen so, ne? Das ist nicht einfach so ein Katalog, das ist eher so eine Heuristik, würde ich sagen, ne?
Also, wenn du die groben Prinzipien befolgst, weißt du, in welche Richtung du zu laufen hast, ne? So. Es ist unglaublich schwer, denn wir haben ja diese Folge zu Franziskus gemacht Also zwei zentrale Prinzipien des Franziskus sind, auf das Wesentliche konzentrieren und alle, die beteiligt sind, im Blick halten. Ja, kriegt letzteres Mal hin. Ne? Also allein bei der Frage, steige ich heute ins Auto oder nicht, müsstest du ja, wenn du es genau denkst, müsstest du ja bis zum Architekten und zum Ingenieur dieses Autos, müsstest du ja zurückdenken. Ne? So,
das kann kein Mensch leisten.
Genau, richtig. Also, es ist also unglaublich schwer, zu einem wirklich guten Werturteil zu kommen. Und dann ist natürlich diese Katalogreligion unglaublich einfach. Ne, du machst dir eine Regel auf, diese Regel hast du zu befolgen, fertig. Kein Sex vor der Ehe, Thema durch. Genau. Ja, so. Dass das im Zweifelsfall Nachteile haben kann und dass das in ganz vielen Fällen auch verkürzt ist und nicht weiterhilft, wird da nicht gesehen. Und deswegen entstehen ja auch diese ganzen Aggressionen immer, ne? Wenn ich dann also sehe, dass jemand offenbar ein glückliches Leben führt, auch wenn er diese Regeln, so wie ich sie gelernt habe, nicht befolgt, dann bin ich natürlich wahlweise neidisch oder auch wütend, so wie man immer wütend auf die Menschen ist, die die Regeln umgehen. Ja, das war, man ist ja auch immer sauer auf den, der in der Klassenarbeit schummelt und damit durchkommt. Ja, man selber hat sich an Regeln gehalten und dieses Arschloch kriegt eine Eins. Man weiß ganz genau, der hat ja nichts für getan.
Aber allein dieses Bild ist halt schon, ist halt, ne, kommt aus der Kinderzeit.
Natürlich, natürlich. Das ist ja auch dann ein Kinderglaube oder zumindest kein besonders erwachsener oder gereifter Glaube. Und das ist dann schwierig. Ich kann aber total nachvollziehen, dass manchmal auch, also ich habe das selber jetzt erlebt, tatsächlich in meinem Arbeitsumfeld, dass Seelsorger, also Gemeindeleiter, der festen Überzeugung waren, sie mussten nochmal einen Katalog schriftlich an die Gemeinde verteilen, einen Verhaltenskatalog, also in diesem Fall ein Auszug aus dem Katechismus, weil, und die Begründung war, dass sie in ihrer Gemeinde eben relativ viele Menschen haben, die das brauchen, um Halt zu finden. Das kann man jetzt schräg finden, gerade jetzt mit dem, was wir von dir jetzt gehört und gelernt haben. Hm. Ich möchte das zumindest in der Hinsicht ein bisschen verteidigen, als dass ich mich frage, was würde ich denn tun, wenn solche Menschen zu mir kommen und sagen, sagen Sie doch mal, wie das ist. So, und jetzt habe ich die Wahl. Entweder ich sage, Leute, ihr müsst selber eine Antwort finden und dann finden sie eine und werden, wenn ich Pech habe, unfassbar radikal. Oder aber ich gebe denen was mit, womit ich erstmal diese Frage beantwortet habe und kann dann gucken, vielleicht finde ich ja nochmal Dialogwege, um auf diese Menschen mehr einzugehen. Und weil dieser Prozess zu einer selbstverantworteten Form von Glaube ist ja auch lang. Das macht man ja nicht in zwei Tagen.
Ja, und das ist auch,
genau.
Ja, und jetzt in, ich meine, das ist ja nicht wesentlich unterschieden von dem Lebensweg, den du jetzt hast oder den ich jetzt habe. Das ist ja nur eine Frage von Gedankenmustern oder von Material, was ich dafür, also in, worin ich so denke, ne? Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass du, also bei all dem, was der Marc sagte, ne, wie bewundernswert das ist, was ich völlig unterschreibe und teile, aber du bist ja auch noch am Laborieren, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Also es ist ja nicht, dass sich bei dir der Schalter umgelegt hat und jetzt läuft das alles wie in Bahn, sondern es ist ein ongoing process, ne? Und irgendwie work in progress oder wie auch immer.
Mhm. Ja, und die Frage Sinn des Lebens, wofür tue ich das alles? Und ist das immer noch richtig? Super krasse Frage, die immer noch weitergeht bis zum letzten Moment wahrscheinlich.
Ja, und das wäre auch, glaube ich, irgendwie gar nicht gut, wenn das nicht so wäre.
Ja. Ja, in dem Moment, wo du aufhörst, dich zu fragen, was ist das Richtige, hörst du eben auf zu fragen.
Ja, und dann bringst du auch nichts Neues mehr hervor. Genau,
dann bist du halt in dieser Schiene drin, ne? So, und dann wird's meistens unfair und ungerecht und übrigens auch unchristlich, wie ich immer finde. Wobei ich mich auch ganz stark damit zurückhalten muss, zu urteilen, wer Christ ist und wer nicht. Aber ich finde, für mich ist halt Christentum, wie Flo es gerade schon sagt, geprägt durch A, Befreiung und B, Nächstenliebe und dann natürlich auch, und das ist halt das finde ich aber so ein bisschen das Perverse, durch Vergebung. Ja, also der Grundgedanke, den du vorhin beschrieben hast, den diese Gemeinde hatte, nämlich, dass Gott dir vergibt, egal wie schwer deine Sünden sind, der ist ja schön. Das ist ja ein schöner. Schlimm wird es, wenn daraus die Schlussfolgerung gezogen wird, dass du immer Sünder bist und deswegen immer um Vergebung bitten musst.
Ne? Und in dem Umfeld, also rein deskriptiv, ne, nochmal Bezug nimmt auf deine Kindheits- und Jugenderfahrung. Wenn du groß wirst in einem Umfeld, was dir zwar einen erzählt vom vergebenden und liebenden Gott, was ja am Rande neben der ganzen Höllenpanikmache wohl auch irgendwie da drin gewesen, also zumindest die Möglichkeit der Vergebung ist halt drin, so, ne. Aber wenn du gleichzeitig groß wirst und dich entwickelst und dein Bewusstsein und deine Persönlichkeit sich entwickelt in einer, eben in einem Feld andauernder Verunsicherung, was vor allem eine Sache komplett verunmöglicht, nämlich dass man sich selber mal vergibt und auf den Gedanken kommt, dass man in Ordnung ist, wie man ist, ne? So dann läuft es halt so brutal komplett auseinander und es bringt einem überhaupt die Vorstellung oder der Glaube an einen vergebenen Gott ist für die Tonne, für das eigene Handeln und für die eigene Weiterentwicklung für die Tonne, wenn man das nicht in sich selber erstmal hat, ne? Ja. Und sich selber, also zu sich kommt und zu sich steht, ne, und also Scham überwindet. Also Vergebung ist, finde ich, wie der Marc schon sagt, ist ein ganz wesentlicher Punkt, was religiöses Denken und auch vor allem die Praxis angeht, aber das ist, fängt nicht beim Nächsten an. Und wenn es heißt, liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du oder wie dich selbst, so wie das in Torah und Neuem Testament immer wieder kommt, so, dann ist das Schwierige nicht dem Nächsten zu vergeben, ne, glaube ich, sondern sich selber zu lieben, ist, glaube ich, mal das Schwierige. Okay, ja.
Zu der Vergebung vielleicht nochmal, das war einfach dieses riesige Spannungsfeld. Es wurde ja mal gesagt, Jesus ist für deine Sünden gestorben, und zwar pauschal. Dann denkt man erstmal, ja, dann kann ich ja quasi alles machen. Das wollte man aber nicht freigeben, sondern da musste halt doch wieder irgendeine Form von Reduktion dieses Freibriefes da rein. Also doch wieder bitte um Vergebung bitten. Statt einfach zu sagen, ja, wir haben ja eine gewisse Moral und die leben wir auch, aber trotzdem sind wir alle auch Sünder und es kann mal was schiefgehen. Das ist aber schon geregelt durch den Tod von Jesus.
Und das ist der Punkt. Das ist genau, das wäre die Botschaft gewesen. Ne?
Genau.
Das wäre die Botschaft gewesen.
Ich fand das so spannend, weil ich habe mir aufgeschrieben, das ist unglaublich katholisch. Ja. Dieses, du musst um Vergebung bitten. Ich habe so gedacht, was hat denn, ja, Scheiß, also so eine Pseudo-Beichte, was hat die denn in so einer evangelikalen Gruppierung zu suchen? Weil die glauben nicht an das Sakrament der Vergebung?
Doch, schon so.
Ach, also was?
Muss man im evangelischen Gesangbuch, da gibt es einen ganzen Abschnitt, steht da oben, oder nicht? Du hast kein EG?
Nein.
Viel besser als das Geäußerte.
Okay.
Das steht ganz groß auch von der Beichte. Gibt's den.
Alles klar.
Also diese, weil die halt auch, sagen wir, wissen,
ja, aber Bußsakrament
psychologisch, ja. Nein, das heißt dann Seelsorge, und das muss nicht unbedingt Sakrament
sein. Ach so,
überhaupt, okay. Diese ganze sakramentale Denkschiene. Aber da machen wir nochmal was extra. Das, ich glaube, das führt doch.
Wir haben ja Luther, ja, jetzt, das machen wir dann.
Führt allzu weit weg. Also, ich wollte das nur nochmal stark machen, was gerade kam, ne, mit, also wenn Jesus für deine Sünden gestorben ist, dann natürlich sollst du dann auch teilnehmen an dem Leiden Christi am Kreuz, also sollst du dessen vielleicht bewusst sein, so, aber die erste Funktion ist doch, dass klar ist, es muss nicht alles beim ersten Mal klappen, du darfst Dinge falsch machen und so weiter, weil du dich weiterentwickelst, und deswegen brauchst du nicht ewige Rückschau auf das, was dir schiefgegangen ist, und dich noch jahrelang damit geißeln oder ewig und so, wenn du es erkannt hast, nur wenn du für dich selber siehst, dass es Käse war an der Stelle, dann tritt Glaube ein, weil sich dein Handeln verändert und fertig. Ja. Und nicht, weil du dann dich selber psychisch terrorisierst oder terrorisieren lässt über Jahre und Jahrzehnte mit immer demselben Scheiß.
Deswegen finde ich den Begriff Sakrament der Vergebung auch deutlich besser als Buße.
Ja, ja.
Oder Beichte.
Ja, ne? Weil Buße wäre das. Buße ist ja nichts weiter als eben eine Verhaltensänderung dann.
Ja, genau.
Die auf die Erkenntnis folgt,
ja,
und tut deswegen auch nicht weh,
ja,
sondern ist noch in Freude, wie die Väter da dann immer sagen, okay, machst du noch freudig, tue ich Buße, ne, weil
ich weiß, dass Vergebung kommen wird,
genau. Weil es eben keine Strafe ist, ja, oder keine Ausgleichs, ja, keine Sühneleistung oder so, sondern einfach nur, weil es mich ja selber groß macht. Oh Mann, jetzt sind wir von Hölzchen auf Stöckchen. Ja.
Du hast dir zwei Theologen eingeladen, das passiert dann.
Ich höre euch ja gerne auch zu. Das hab ich auch schon. Ich habe, was ihr jetzt alle Folgen gehört habt, zumindest habe ich mir doch einiges aus dem Backkatalog noch angehört. Ich finde das super interessant, weil ich einfach auch noch was Neues daraus lernen kann. Das, was damals einfach so ein bisschen fehlte, diese Reflexion, aber auch nochmal hier in Geschichte, finde ich gar nicht so uninteressant. Zumindest mittlerweile. Mit 14 wäre ich wahrscheinlich, wie gesagt, langweilige Geschichte weg damit. Naja. Aber man wird ja auch da viel interessierter, doch gerade auch durch Reisen. Also
das Großartige.
Assisi, da muss ich nochmal hin.
Ja, ist toll.
Ist zum Glück auch nicht kaputt gegangen beim Erdbeben.
Diesmal nicht.
Diesmal nicht, genau. Ja. Also warum nicht? Da gibt's, das passt dann doch irgendwie am Schluss wieder.
Ach, ich weiß nicht. Nein, was ich noch loswerden muss dringend, ist, dass für mich, ja, für den Marc auch auf jeden Fall, natürlich jetzt auch hier in diesem Podcast-Projekt die Begegnung jetzt konkret mit dir natürlich auch extrem lehrreich ist, ne, und idealiter uns natürlich auch weiterhin zu besseren Theologen macht, ne, weil auch da lernen wir und es geht weiter irgendwie, ne, also das, ja, ne, und ich kann nur herzlich Dankeschön sagen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen in der relativen Öffentlichkeit sich so über sich selbst, ihr Leben, ja, ihre Erfahrungen und so weiter ausbreiten, und das geht irgendwie nur mit einem gerüttelten Maß an, na, sagen wir mal, Zutrauen oder so. Und es ist einfach ein riesiges Geschenk, was mit diesem Podcast immer wieder passiert, dass also Menschen kommen und sagen, jo, so, da lass mal drüber reden und dann auch bewusst den Schritt in eine relative Öffentlichkeit gehen. Das finde ich einfach, ich selber bin relativ bestürzt, ich finde das krass und bin einfach nur dankbar. So,
feiern. Ich freue mich aber auch, ich kann das mal zurückgeben, es klingt jetzt nach Schleim, aber ich freue mich auch mal einen Blick, anderen Blick auf Kirche zu bekommen, weil das, was ich erlebt habe, ist auch so nicht Kirche, das ist wiederum ein Spezial.
Es ist eine Ecke
von, ja, sicherlich schon irgendwie von Kirche und von Glauben, aber das ist nicht die Kirche per se. Und das fand ich schön. Und da freue ich mich auch auf noch weitere Folgen. Ich höre da auf jeden Fall auch begeistert weiter zu, um selbst auch was zu lernen und zu gucken.
Freut uns sehr. Auch von mir Dankeschön. Ich habe gerade so gedacht, das hast du doch vielleicht ungewollt Verkündigung betrieben.
Nein, da würde ich mal schwer davon aus. Ja, doch
ne? Ich glaube auch. Also indem du halt von dem erzählt hast, wie es dir geht. Und deine Auffassung öffentlich gemacht hast, ist das eine Form davon?
Ne, das ist schon Zeugnis geben, um das mal, wenn
das,
ich das
als Frecher,
ich möchte es nicht vereinnahmen, ne? Aber ich glaube eher so darum geht es, nicht um irgendwas, was irgendwem gefällt oder was irgendeinem Katalog entspricht oder irgendwie einer Gemeinde oder einer Gruppe entspricht, sondern
Zeugnis geben wollte ich sagen, genau. Ja.
Richtig. Und das, hoffen wir, dass es auf fruchtbaren Boden fällt, so, ne?
Ja. Dann würde ich sagen, machen wir hier kurz dicht.
Dicke Empfehlung, schöne Ecken auf Schalke.
Ja, auf jeden Fall anhören.
Ja. Ich kann auch eine andere Folge empfehlen, die älter ist. Ihr habt sie im Vorfeld gehört, die Folge Nummer 40. Ich habe sie nochmal aufgemacht, die ist schon von 2012, wo wir aus technischen Gründen eine Kirchenfolge einschieben mussten damals. Ja, es war nicht geplant. Wir waren in der Marktkirche in Hannover und es war eine interessante Folge, weil ich da auch ohne groß vor drüber nachzudenken Ähnliches erzählt habe wie hier. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen anders, weil ich noch ein paar Jahre sind vergangen. Lustig ist, dass zufällig Reformationstag war und wir dann zufällig auch noch vor der Kirche irgendwie auf irgendwie so Luthergegner gestoßen sind und die ganze Zeit, während wir die Folge in der Kirche aufgenommen haben, die Orgel rumgeorgelt hat. Cool. Ich mag ja auch solche Ironien. Kann man nochmal draufhören, wenn das heute interessant war. Könnt ihr vielleicht auch verlinken. Schöne Eck 40, Hannover Marktkirche.
Wird gemacht. Der liebe Gott, ne, genau. Der tut ja nichts. Nichts tut der.
Außer fügen.
Als fügen. Ne?
Ja.
Ich möchte einmal noch ganz kurz, ein einziges Hausmeisterthema habe ich, das ich ganz gerne noch einmal anfügen würde an diese Folge. Und zwar, auch weil wir jetzt die Gelegenheit haben, das endlich mal zu tun, bevor das Podcamp stattfindet, für das Podcamp Werbung zu machen. Das haben wir beim letzten Mal auch gewollt. Und dann waren wir aber mit der Folge nicht fertig, bevor das Podcamp startete. Also das nächste Podcamp wird im März stattfinden. Wieder in Essen, wieder im Unperfekthaus. Und es ist wieder das große Podcaster- und Podcaster-Hörer-Treffen im Ruhrgebiet oder im Westen. Auf der ersten Variante haben wir drei uns ja dann mal kennengelernt, nicht wahr? Deswegen
Podcamp gut, ohne Podcamp wäre das hier nicht existent,
genau,
und auch
richtig.
Anderes.
Und auch da, also auch von meiner Seite ein ganz dickes und riesiges Lob für Thorsten Runte, dem Veranstalter, der das fast im Alleingang plant, fast im Alleingang durchzieht und der da der Hauptverantwortliche ist. Und das macht er neben Job, neben Familie, neben allem. Also ich finde das unfassbar beeindruckend, was er tut. Und doch muss ich traurigerweise, also zumindest von mir sagen, ich werde nicht da sein. Und das werde ich nicht deswegen sein, weil ich da keine Zeit hätte oder so, sondern weil ich nicht möchte. Es hat damit zu tun, dass das Unperfekthaus im letzten Jahr, nee, dieses Jahr muss es gewesen sein, Anfang dieses Jahres sich entschieden hat, der Gründung einer Bürgerwehr Heimstatt zu geben. Jetzt haben das vielleicht einige mitbekommen, als die Flüchtlingskrise auf ihrem Höhepunkt war, da haben sich dann also plötzlich überall im Land Bürgerwehren gründen wollen, die das Ziel hatten, kriminelle Ausländer auszumachen, ausfindig zu machen, die auch ganz klar und stark Verbindungen eben zu der rechten Szene hatten, konkret bei der Bürgerwehr in Essen, da waren Leute dabei, die also an rechtsradikalen Musikbands teilgenommen haben, die also irgendwie da mit diesen Bands in Verbindung standen, teilweise eben auch solche Musiker waren, ganz klare Verbindungen zu NPD hatten und ich weiß gar nicht, ob die AfD da schon existierte, ich meine aber ja. Und wo man einfach wusste, die haben teilweise, also die kommen eben aus diesem Milieu und wollen das auch. Und der Betreiber des Unperfekthauses hat damals argumentiert, dass er ein neutrales Haus ist, für alle offen. Und er sagte, also er hätte dann auch die Polizei dazu einladen wollen zu diesem Treffen, dass es also da im Prinzip nicht schief gehen kann und er wollte da also keine Position beziehen. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Und zwar mit dem Argument, dass wenn sich solche Gruppen treffen und solche Gruppen an Macht und an Fahrt gewinnen in unserem Land, eben genau solche freien Häuser dann nicht mehr sein dürfen, weil dann eben alles, was auf dem anderen Spektrum, sei es nun politisch oder gesellschaftlich steht, eben dann verboten ist und sie sich eben gegen Freiheit stellen. Das war genau das, was die vorhatten. Und ich halte es für einfach für schlichtweg unmenschlich, wenn man eine Vereinigung gründet, die dezidiert Ausländer, Flüchtlinge, Menschen, die vor Krieg und Gewalt flüchten, zum Ziel hat.
Auf der anderen Seite, ich meine, also wenn das sowieso passiert, und es passiert ja, weil es gibt ja Menschen, die so denken, dann soll das doch bitte schon in Öffentlichkeit stattfinden und dann soll das auch gerne in einem öffentlichen, allgemeinen Raum stattfinden, weil das lässt sich einfach nicht, solche Elemente lassen sich ja nicht verhindern. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, ich bin irgendwie überzeugter Demokrat oder ich glaube an eine freie und offene Gesellschaft, dann kann ich das nur sagen und nur ernsthaft sagen, wenn ich sowas zulasse. Ne? Mhm. Weil sonst will ich selber im Kern schon wieder beschränkend. Ne? Und ich meine also, wenn es sich durchsetzt, der freiheitliche Gedanke, dann wird diese Gesellschaft das aushalten können. Mhm. Ne? Und dann hält auch das Unperfekthaus das aus und wird nicht direkt schmuddelig. Ne? Also dieser Political Correctness, ich komme da irgendwie nicht drauf klar. Mhm. Aber andere Sache, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, Diskussion.
Ich hab ganz wunderbar.
Trotzdem Podcamp, also ich werde dann, ja, müssen wir mal gucken. Ich muss mal noch überlegen.
Also für mich ist ganz, ganz wichtig zu sagen, das ist meine persönliche private Meinung, die nicht für die Gretchenfrage als solche und im Speziellen nicht für Flo gilt. Es kann also durchaus sein, dass ihr ihn trefft, mich aber nicht. Oder dass ich vor dem Unperfekthaus rumrenne. Also ich weiß noch nicht genau, wie wir das regeln. Ich hatte für mich die Position eingenommen, dass ich gerne möchte, dass das Unperfekthaus da ein Statement zu abgibt und sagt, in Zukunft einfach keine rechten Gruppen, fertig. Ich möchte auch nicht, dass das Unperfekthaus, sagen wir mal, jetzt irgendwelchen anderen radikalen, fundamentalistischen Gruppen, meinetwegen religiösen, fundamentalistischen Gruppen da irgendwie Unterschlupf gewährt. Und das hatte ich mir einfach gewünscht und der Betreiber hat sich dazu nicht hinreißen lassen, nach Aussage von Thorsten Runthe, im Privaten schon, aber eben nicht öffentlich. Und das kritisiere ich und da möchte ich dann einfach nicht dran teilnehmen. Und jetzt ein Jahr später ist es halt auch so, dass dann viele gesagt haben, ja gut, ist ja jetzt lange her und das ist jetzt irgendwie auch alles, da ist Gras drüber. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, aber das ist doch genau das, was immer das Problem ist, was immer alle anprangern. Die Leute vergessen Dinge. Die Leute vergessen, was einer mal gesagt hat, ein großer Politiker vor einem Jahr und wählen ihn trotzdem, obwohl alle vor einem Jahr noch gewünscht hätten, dass er abtritt, solche Dinge. Ne? Und dann habe ich mir gesagt, jetzt habe ich mich auf diese Position mal festgelegt und jetzt, ich werde sie sicherlich einer Neubewertung mal unterziehen irgendwann, aber im Moment sehe ich für mich das Argument noch nicht da, dass ich sage, okay, ich kann da wieder mit gutem Gewissen auftauchen. Obwohl ich sehr, sehr viele andere gute Argumente jetzt von Flo und auch auf Facebook dann gelesen habe, wo ich sage, ja, das kann man genauso gut vertreten. Und möchte aber diese Position erstmal beibehalten. So. Und das ist also der Grund, warum ihr mich dann dort also nicht sehen werdet. Nicht, weil ich Thorsten ins Bein treten möchte und auch nicht im Podcamp, sondern weil ich ein Problem mit dem Ort habe, wo es stattfindet. Und ansonsten wünsche ich aber natürlich allen ganz, ganz viel Spaß, die hingehen. Und ich rate jedem, wenn euch das ein Thema ist, so, also wenn ihr sagt, ihr möchtet das in eure Überlegungen mit einbeziehen, dann tut das bitte. Wenn ihr aber zu dem Schluss kommt, das ist für euch okay, dann geht da bitte hin, unterstützt Thorsten oder beschmeißt diesen Mann mit Geld. Was er macht, ist großartig und er ist einer der großen Beförderer der Podcast-Szene und der hat also ein riesen Wohlwollen von mir und eine Verbeugung bis hin auf den großen C verdient.
Like,
alles, was er macht, genau, like. Also ich habe auch jetzt schon, ich durfte ein großes Projekt mit ihm, wir beide durften ein Projekt mit ihm machen, genau, in Essen auch. Und also der Mann ist einfach großartig und der hat jede Unterstützung und ganz viel Liebe verdient. So, jetzt bin ich fertig.
Ich kann vielleicht noch anhängen, um da noch vielleicht etwas, nee, versöhnlich ist das falsche Wort, um noch was Positives dran zu hängen oder Unkritisches dran zu hängen. Für diejenigen von euch, die vielleicht nicht im Ruhrgebiet wohnen oder das räumlich eher so im Süden sind, es gibt noch die Subscribe 8 im Herbst 2016 oder vielleicht, wenn ihr im nächsten halben Jahr dann euch für Podcasting und Konferenz interessiert, die findet statt am 14. und 16.10. schon und da ist jetzt der Ticketverkauf eröffnet. Das Spannende dabei ist, dass diese Konferenz, die ja bisher in Berlin stattgefunden hat, beim Bayerischen Rundfunk in München stattfinden wird.
Okay.
Und zwar in den Räumen und auch Studios des Bayerischen Rundfunks, die wohl auch gezeigt werden. Das finde ich hochinteressant, auch weil die Verknüpfung zu klassischem Radio und Öffentlich-Rechtlichen passiert. Die haben großes Interesse an der Podcaster-Szene.
Sehr gut.
Auch das ist ein ziemlich tolles Ding von den Kollegen, die das Sendezentrum und das Sendegate betreiben. Also auch Ralf, Claudia und Dennis aus Berlin, wo man auch nur sagen kann, gleich.
Ja, ja,
die das mit Tim zusammen natürlich auch da, großes Like, organisieren. Und ich bin noch nicht sicher, ob ich hin kann, weil ich eine große Veranstaltung zum Semesterstart immer an dem jeweiligen Sonntag, der direkt dieses Wochenende befasst, aufbauen muss. Ich würde gerne mal gucken, vielleicht mache ich einen Tag, aber hier für euch der Hinweis, auch interessant, auch ziemlich cool. Vielleicht noch ein bisschen andere Ausrichtung, aber es geht eben da um Podcasts und Audio, Radio und alles.
Okay, gut.
Schön.
Ich glaube, dann haben wir es, oder? Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Okay, dann, wir haben ja gerade gesagt, wir sind total, wir haben ja nichts mit Tradition am Hut und deswegen wird Flo wie jede Folge in die Verabschiedung einleiten. Bitteschön.
Ja, schön, dass ihr alle dabei wart. Hier bei der Gretchenfrage, wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören und liebe Grüße hier aus dem Pott. Passt auf euch auf und auf eure liebe Nachbarin, euren lieben Nachbarn auch. Nicht im Sinne von Bürgerwehr, sondern eher so im Sinne von Mensch, was machen die denn? Ja, nächsten. Ja, genau. Also, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.
Auch von mir alles Gute und mach's gut. Und Cornelis hat das letzte Wort.
Genau, Grüße aus Göttingen. Hat mir auch sehr gefallen. Ein wundervoll dichtes Thema heute. Von mir aus auch macht's gut. Noch einen schönen Herbst und bis dann. Tschüss.